Okay, Fieber ist fast weg. 37,9, das geht einigermaßen. Und warum ich hier so rumsitze, erkläre ich euch gleich. Und vor allem, was man tun kann bei so einer beschissenen Herbstgrippe. Mein persönlicher Arztkoffer, um diese Widrigkeiten zu widerstehen, das erfahrt ihr heute in der Sendung. Außerdem noch natürlich alles, was in den letzten Tagen passiert ist. Heute ist Donnerstag, der sonderwilde Oktober 2022 und ihr seid beim Homeoffice. Bis gleich. Ich grüße euch. Hallo Frank, Servus.
Servus und erstmal gute Besserung, Robert.
Ja, das ist halt, ich hab's am Sonntagabend schon gemerkt. Der eine oder andere hat bestimmt gemerkt, dass ich hier ein Bonbon nach dem anderen reingeschoben habe, weil ich dachte, es ist nur ein bisschen Halsschmerzen, aber ich kann euch sagen, jetzt hier 80 Stunden später, es war nicht nur Halsschmerzen, es war wieder so ein beschissener Infekt und das ist jedes Mal übel, wenn man sich da durchkämpfen muss. Diese Stunden sind wie Kaugummi, die sich in die Länge ziehen und in der Nacht viermal aufwachen mit Hustenreiz und Fieber und ach, das ist einfach, ich weiß ja, wie lange das dauert ungefähr oder was man da erwartet, aber wenn du weißt, okay, das geht jetzt ein paar Tage, dann ist es echt jedes Mal so und aber da muss man halt einfach durch.
Ja, Mensch, Robert, Grüße auch von mir. Frank, Grüße nach draußen die Runde. Sozusagen kleine Notsendung heute. Ich meine, Robert, bist nicht gut beieinander, aber ey, Respekt, dass du es trotzdem möglich machst, dass wir heute was aufzeichnen. Ne?
Wir haben einen heiligen Auftrag hier. Und weil ich mir gedacht habe, weil das wird ja jeden auch erwischen in der nahen Zukunft oder mei, das, so eine Grippe ist ja jetzt nichts Besonderes. Es ist auch kein Corona. Ich weiß es nämlich nicht mal. Ich habe jetzt einfach gar keinen Test gemacht, sondern es ist einfach eine scheiß Erkältung. Hier meine Top 5 meiner kleinen Mittelchen, was ich alles so nehme. Ich habe doch Kontakt gehabt mit einer wunderbaren Kräuterhexe, mit der Genoveva, mit der ich vor kurzem diese Kräuterwanderung gemacht habe. Und die ist ja wirklich auch so ein Hansdampf in allen Gassen. Die hat mir einen ganz besonderen Tipp gegeben, ein natürliches Antibiotikum. Und das ist Oreganoöl. Also Oreganoöl Atina, das ist so ein ganz dünnflüssiges, helles Öl. Na, kommst du? Das muss man sich reinziehen, aber dabei gibt es eine Besonderheit, das ist ultrascharf. Das kann man nicht einfach nur in den Mund träufeln oder irgendwo rein, sondern man braucht dazu, und jetzt wird spooky, Leerkapseln. Also das, was in der, normalerweise in, wo die Tabletten drin sind, man braucht so eine kleine Leerkapsel. Und da auch ein Tipp, nehmt die von Bonemis, das sind nämlich die mit pflanzlicher Zellulose. Also da ist auch wirklich nur das Beste drin. Dann macht man das auf, füllt ein paar Tropfen rein, muss ganz genau gucken, dass es zu verschlossen ist, dass nichts außen dran hinkommt, weil das Zeug ist so ultrascharf und dann ab damit runterspülen. Und das ist auch wirklich so ein bisschen, ja, das sind schon die roten Khmer, die da hier agieren, ne, mit dieser natürlichen Antibiotika. Aber ich habe es jetzt die ganzen Tage zwei, dreimal genommen am Tag und es wird jetzt schon viel, viel besser. Ich weiß nicht, ob das das ist, aber es gibt noch eine zweite Sache, die ist vor kurzem in mein Leben gekommen und zwar ist es ein Nahrungsergänzungsmittel auf Grapefruitkernbasis. Das nennt sich Biotic Forte. Haben wir dieses Jahr schon zweimal zu tun gehabt. Meine Frau und ich lagen beide viele Wochen flach. Und als das Ding kam, das ist auch einfach nur so ein Trachee, zack, ging es am nächsten Tag schon besser. Ist jetzt nur ein kleiner Tipp. Wer weiß, wer das schon mal gesehen hat, ist natürlich super. Und was mir am allerbesten geholfen hat, ist Wärme in der Nacht, wenn man aufwacht. Und zwar habe ich schon vor längerer Zeit, als unser Lucky so krank war, eine Infrarotlampe geholt. Die war gar nicht so teuer, die hat, glaube ich, nur 30 € gekostet und die hat wirklich Wumms, die ist 300 Watt, die lässt sich auch gut irgendwie halten und man kann sich da befeuern. Diese Wärme, die geht subkutan, die ist wirklich, also das löst, die Wärme ist insgesamt sehr gut, das hilft extrem gut, also da bin ich die ganze Nacht dann immer da gesessen und habe mich bestrahlt damit und natürlich am Tag 3 Liter Tee trinken, was jetzt auch passieren wird. Und wenn gar nichts mehr hilft, dann bin ich auch ehrlich, dann gibt es eine Ibu 400, dass man wenigstens mal 2, 3 Stunden schlafen kann. Also das würde ich jetzt auch nicht einfach verteufeln, nur weil da Pharma draufsteht. Also so dieses diesen kleinen Mix so aus natürlicher Antibiotika, viel trinken, viel Wärme, viel Ruhe und dann natürlich auch ein gehörig Maß an Resilienz, also sprich mit Widrigkeiten umgehen können, das hilft einem dann ganz schön, wenn man durch so eine Durststrecke geht. Und das waren jetzt nur, wie gesagt, 3 Tage, aber ich möchte es nicht jede Woche haben, ganz ehrlich. Ich möchte es wirklich nicht jede Woche haben. Ich bin jetzt froh, mit euch zu quatschen ein bisschen, das lenkt auch ein bisschen ab. Also das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Kein Mitleid, kein Bedauern, da muss man einfach durch. Lasst uns einsteigen in diese ganzen Widrigkeiten. Ja, bringt mich mal up to date, was ist denn passiert eigentlich auf der Welt?
Naja, aber warte mal, den Ball müssen wir jetzt schon noch aufnehmen hier. Das war jetzt doch wirklich eine beeindruckende Demonstration von deiner Hausapotheke, was du da alles am Start hast, so. Ja, bei uns geht es auch gerade rum. Also hier in Chemnitz kann ich es auf jeden Fall sagen. Meine Kinder gehen ja beide hier auf Schule und dort sind die Ausfallzeiten schon wieder riesig. Im Sport fehlt immer so ein Drittel von den Spielern. Und tatsächlich, meine beiden Kids haben es jetzt auch seit ein paar Tagen. Erkältung, Grippe, also sind auch nicht in der Schule. Ich habe es auch schon vor 3 Tagen gespürt, also so gemerkt, so okay, wow, das ist jetzt präsent so, und war aber dann echt tatsächlich nur einen Abend eigentlich, wo ich es wirklich gespürt habe. Ansonsten habe ich jetzt seit 3-4 Tagen, hört man vielleicht auch halt ordentlichen Taschentücherverbrauch, aber
sonst nichts, ja, oder?
Das läuft jetzt. Und was so meine Hausapotheke auch noch empfiehlt, ist Zistus-Tee. Also für Leute, die auf was Natürliches auch stehen. Zistus-Tee, das ist generell gegen alle viralen Geschichten. Also es ist unterstützend, Zistus-Tee. Und interessant, weil du das Oregano-Öl gezeigt hast. Ja, also meine Lady und viele andere auch, die empfehlen auch Oregano-Öl oder auch Thymian-Öl auch zu verdampfen. Also in der Duftlampe oder sowas. Also auch rein schon der Duftreiz hat eine heilsame Wirkung. Duftöle werden auch oft unterschätzt. Also da kann man es vielleicht auch noch auf eine bisschen sanftere Art machen oder das zusätzlich noch machen. Meine persönliche hier Stoner-Medizin ist halt wirklich viel schlafen, viel trinken. Mhm. Also das hat bei mir schon immer geholfen, so auch auf Reisen, wenn ich irgendwie was eingefangen habe, das ist meine Hauptmedizin, ist Schlafen und Trinken. Ja.
Dann funktioniert dein System auch, wenn du...
So funktioniert mein Körper, der schwitzt es dann raus irgendwie so.
Wenn du hier großen Taschentücherverbrauch hast, heißt es, dein System funktioniert und lässt das Zeug alles rausgehen. Das ist ja die eigentliche Funktion vom Schnäuzen. Also.
So, wie ist der Krankenstand in Leipzig? Du bist auch Familienvater.
Alle top gesund, ja. Ich habe auch so eine Hausapotheke, wenn's mich mal so richtig erwischt, dann schwöre ich auf weniger Rauchen. Das hilft unfassbar. Und ja, wie gesagt, alle gerade super gesund. Ja.
Das sind eigentlich die Holzhammer-Methoden, die du raus hast. Weniger rauchen.
Ja, doch.
Ja,
gut. Und jetzt Robert, du hast gefragt, was gibt's Neues?
Genau, ich habe so am Rande ein bisschen was mitgekriegt zwischen dem einen oder anderen Fieberschub, aber so ungefähr...
Was hast du denn aufgeschnappt?
Naja, hunderte Nachrichten, schon mehr oder weniger, weil mein Handy habe ich natürlich nicht 3 Tage lang aus der Hand gelegt. Aber was mich sehr verwundert hat, ist, dass eine Meldung kam, dass wohl eine der 4 Röhren von Nord Stream doch noch funktionieren soll. Also eine der von dem Doppelstrang Nord Stream 2 ist noch funktional. Dann habe ich mich gedacht, hä? Da war doch die Meldung, dass das Nord Stream komplett und eine von Nord Stream 1 noch übrig war. Hat sich das jetzt schon bewahrheitet? Gibt es da noch Druck auf der Pipeline? Oder?
Ist auch mein aktueller Stand, dass noch eine Röhre geht noch.
Okay.
Ich dachte von Nord Stream 1, aber weiß ich jetzt auch nicht so genau.
Ja, das ist genau das Ding. Also bei meiner aktuellen Stand ist auch eine Röhre, aber ich hätte es auch gedacht von Nord Stream 1, aber bin mir da jetzt nicht sicher.
Das ist auch mein Stand.
Aha, okay, dann also da könnte man noch, ja, aber es ist, wir haben es ja auch...
Der vierte Turm, ne? Der ist nicht zusammengebrochen. Und der dritte kam ein bisschen später, ja, mit Zeitversatz.
Ja, aber glaubt ihr es ist trotzdem für mich unvorstellbar oder in meiner Vorstellung nicht möglich, dass irgendein politischer Entscheidungsträger in diesem Land dem Drängen der Bürger jetzt nachgeben wird. Selbst wenn es jetzt nochmal, okay, wenn es noch viel schwieriger wird, dann November, Dezember, wenn...
Drängen was jetzt?
Aufmachen, weißt du, so nach dem Motto, hey, jetzt los, wir brauchen Gas, wir müssen heizen, Wir sind jetzt echt in einem Zustand, der uns in vorindustrielle Zeiten katapultieren könnte. Also es gibt ein paar so komische Meldungen. Otto zum Beispiel, die Kette Otto, hat jetzt gesagt, sie reduzieren die Temperatur auf, ich glaube, 19 Grad oder 17 sogar. Gerade auch bei irgendwelchen Versandunternehmen, wenn man schwer arbeitet, kann man sowieso auf 12 Grad reduzieren. Dann wird also von der Presseabteilung von Otto das Ganze auch noch als Vorteil gemacht, wenn man verschiedene Häuser schließt und die anderen konzentriert in einen Raum bringt. Da gibt es dann neue Synergien, wenn die alle auf einem Haufen sitzen, da kann man dann viel mehr tolle Dinge machen. Wird auch immer schön gegendert bei Otto jetzt schon. Also man verkauft uns das Ganze als was Positives, wenn wir jetzt hier zusammenrücken und gemeinsam Energie sparen und frieren. Ich glaube, das war beim Reitschuster, wo ich das gelesen habe, dass er gesagt hat, wenn man das im Ausland erzählt, wie der Deutsche dann solche sinnbefreiten Anordnungen umsetzt, dass dann erstmal Kopfschütteln kommt und wenn man dann aber bestätigt, doch, das ist so, dass dann eigentlich nicht mehr Schmunzeln kommt, sondern nur noch Kopfschütteln kommt über diese typisch deutsche Art, wie man halt hier Dinge dann so umsetzt. Ne? Ich sag nur Randstein-Rundungsmaschine, weißt du so, ja?
Es ist einfach beruhend auf Nichtwissen, kann man dann eben mit so einem Aktionismus Politik machen, ja, und die Leute beschäftigen.
Ja, und die Leute machen mit.
Halt mit, ja,
die Leute machen mit.
Und ja, also diese ganzen Maßnahmen, die nichts bringen, hat nicht irgendwie, da gab es doch vor kurzem im Erzgebirge irgendwo so diese ganzen Handwerker, die da auf die Straße gegangen sind. Irgendein Bürgermeister von Annaberg, glaube ich, war es, hat dann auch gesagt, unsere Schwibbögen bleiben an und die haben irgendwie auch 256 städtische Schwibbögen da über die Stadt verteilt und er hat gesagt, er hat es mal ausgerechnet, die würden 14,30 Euro sparen, wenn die Dinger auslassen über Weihnachten. Ja. Und das will er sich nicht nehmen lassen, obwohl wohl offensichtlich auch Anordnungen in diese Richtung auf kommunaler Ebene von oben herab kamen. Ja, Weihnachtsbeleuchtung hat bitte aus zu sein. Oder man hat so Vorschläge gebracht, jede Stadt einen Baum, aber Weihnachtsmarkt kann man mal weglassen und so weiter. Ja. Aber wenn du mal guckst, was das denn unterm Strich überhaupt bringen würde, ja, solche Aktionen, gar nichts. Ja, die Großteil der Energie wird natürlich in der Industrie, in der Herstellung von Düngemitteln, Zement und so weiter und Stahl und Hochöfen und so weiter. Dort geht ein Hauptteil der Energie raus. Was da der Kleine jetzt mit seinem LED-Schwibbogen an Energie spart, das Ganze in der Pfeife raucht nichts. Ja, das ist, aber steht in allen Zeitungen, die meisten Deutschen machen da brav mit, wenn es dann heißt, Schwibbogen aus.
Und vor allem
letztes Jahr übrigens, erinnert ihr euch, wir haben es zu Silvester gesagt, jeder Knaller, jede Rakete ist jetzt irgendwie so ein Statement. Ja? Dieses Jahr ist es die Weihnachtsbeleuchtung. Also lasst es leuchten.
Es gibt aber wirklich Schwimmbäder, die das knallhart umsetzen. Ich bin jetzt nicht sicher, wie es hier ist, aber es kam eine Meldung, dass eben Kinderschwimmkurse ausfallen deswegen mittlerweile, weil die Kinder halt so zum Frieren anfangen, dass die im Schwimmkurs blaue Lippen kriegen. Babyschwimmkurse gibt's gar nicht mehr dann in den Bädern, weil da ist ja dann, Babyschwimmbecken haben glaube ich immer 32 Grad, das ist so ein bisschen warm, ja, sagt man so in Bayern. Aber wenn dann die Jugendlichen nicht mehr ihr Schwimmtraining machen können, ich erinnere mich da, ich glaube, das war der Stör? Der Professor, der im Fernsehen gesagt hat, man müsste eigentlich viel mehr sorgen dafür, dass Kinder einen Schwimmkurs machen können, weil viel mehr Kinder durch Ertrinken verunglücken jedes Jahr.
Ja, vor allen Dingen diesen Sommer, die Quote auch überdurchschnittlich hoch, einfach weil in den vorangegangenen 2 Jahren ja auch schon viele Schwimmkurse ausgefallen sind, die Schwimmbäder waren zu etc. pp. Das Schwimmen wurde sozusagen nicht erlernt und hat dann auch zu den entsprechenden Todesfällen geführt diesen Sommer.
Ja. Das hast du letztes Jahr, ich erinnere mich, du hast das Argument mal aufgebracht. Ja. Also Kinder, die nicht schwimmen lernen, haben ein Problem im Leben, ja, wenn sie in so eine
Situation kommen. Die haben jetzt kein Problem im Leben, aber wenn du dann halt in einer Situation
bist,
wo Schwimmen gut wäre, ja, hast du halt Probleme.
Das Stimmungsbild, das sich gerade präsentiert, wenn man hier aus
aber noch besser, als wenn man jetzt Kinder zwingt, in 12 Grad kaltem Wasser schwimmen zu lernen. Fände ich jetzt auch nicht gut. Ja, überhaupt, naja.
Ja, 12 Grad werden es nicht sein, aber ganz ehrlich, bei 24 Grad friere ich im Schwimmbad. Da würde ich dann auch lieber mit Neopren schwimmen. Aber anyhow, nee. Das ist so meine Wahrnehmung gerade, dass das Irrationale nochmal eine Stufe höher erklommen hat hier. Stoner, wie siehst du das in Chemnitz? Ist bei euch auch schon kalt?
Windows coming, ja klar.
Also mich hat die Aufregung noch nicht so erreicht, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich habe gestern tatsächlich auch wieder einiges an Holz herangeschafft oder haben wir gemeinsam und ja, sehe dem jetzt gelassen entgegen.
Vorbereitet, ja.
Und ich meine, der Schwibbogen, also die Weihnachtsbeleuchtung wird bei uns bestimmt auch nicht eingeschränkt. Hey, wir sind in Sachsen, so, da gehört das einfach dazu.
Ja, Leute, kommt, ich schmeiß mir mal ein paar Themen her. Ich will ein bisschen schlauer werden durch euch.
Was haben wir denn? Das große Russland-Thema ist natürlich allgegenwärtig, ja, und das ist auch schon wieder sehr diffundiert, ne, das Thema. Und es sorgt vor allem für hitzige Debatten, für Streit, für Spaltung, weil man sich eben auch im Westen nicht gerade eins ist, wie man jetzt damit umgeht. Also zumindest, wenn man jetzt mal wieder so diese Ost-West-Sache sieht. Wir haben jetzt hier den Kretschmer, den Ministerpräsidenten von Sachsen, der ganz, ganz weit im Osten der Republik zur Welt gekommen ist. Und der hat ja gesagt, im Osten hat man halt einen anderen Blick darauf. Man schätzt das anders ein. Man hat vielleicht auch immer noch so ein bisschen Verständnis, ist das falsche Wort, aber man kann die russische Sicht vielleicht ein Stück weit mehr nachvollziehen als jetzt ganz, ganz weit im Westen. So, das ist jetzt, das hat er, glaube ich, auch so gesagt. Ne? Hat er damit recht? Ich glaube schon. Ich weiß es natürlich nicht, weil es eine subjektive Meinung ist. Aber ich sehe zumindest dieses Gefälle auch, was die Meinung betrifft, zu diesem Konflikt. Und ja, ich leide extrem darunter.
Also dieses Gefälle, das sehe ich auch. Das ist hochinteressant, dass es das immer noch gibt. 30 Jahre, wir hatten jetzt hier Tag der Deutschen Einheit, 30 Jahre danach, immer noch so ein Gefälle. Ich glaube aber nicht, dass es daran liegt, dass die Menschen in Ostdeutschland mehr Verständnis haben für die Russen. Weil, also ich kenne auch persönlich, bin kein DDR-Kind, aber ich kenne auch in der Familie halt Leute, und gerade durch die russische Besatzung, durch die sowjetische Besatzung, sehen viele eher die Russen so eher kritisch. Ich glaube, der Unterschied ist, dass die Leute im Westen einfach, dass dort diese Westanbindung auch, diese Bindung an Amerika, an diesen großen Wirtschafts-, Kultur-, Politkreis Amerika, Westen, dass das halt viel tiefer ist als bei den Leuten im Osten und dass da der Unterschied kommt, weil das halt im Westen über Generationen, Jahrzehnte, angefangen in den 50ern mit Adenauer und diese Westorientierung, die ist halt viel, viel tiefer fundamentiert. Und das ist, haben die Leute hier in den neuen Bundesländern eben nicht. Und ich glaube, daher kommt der Unterschied.
Ja. Ja, klar. Aber er ist eben noch da.
Ja, der ist noch da. Kann es sein, dass Menschen im Osten von Deutschland eben auch ein bisschen mehr Zugang zu russischen Medien haben? Dass die mehr Leute Russisch kennen?
Nein.
Das weniger, oder? Ich meine, es gab es in der Schule, aber...
Doch, im Osten können schon die älteren Semester können schon halt auch Russisch und haben dadurch natürlich auch einen Zugang. Ist ja jetzt nicht so, dass du jetzt überhaupt gar keinen Zugang mehr zu russischen Medien hast. So ist ja nicht.
Aber ich meine halt Primärquellen, weißt du so.
Viele werden das nicht sein. Also ein paar
wird viele nicht, aber
Russisch. Also ich meine, jeder hat es in der Schule gehabt, aber können, also wirklich das dann nutzen zur Information. Boah, das ist, da muss dann schon in Russland auch mal gelebt haben. Gibt es natürlich Leute, die da schon auch studiert haben oder so. Also die Leute, die ich kenne, die Russisch in der Schule hatten, meine Frau zum Beispiel auch, die kann keine russische Zeitung lesen.
Ja, gut. Aber trotzdem, grundsätzlich ist das schon mehr verankert. Also im Osten können halt noch ein paar Leute Russisch, im Westen eher weniger. So, ne? Also das spielt natürlich da schon rein. Und natürlich, wenn du dann russische Medien konsumierst, gewinnst du da natürlich einen anderen Eindruck, weil dort wird sich ja Mühe gegeben, das dem russischen Bürger irgendwie verständlich und nachvollziehbar zu erklären, warum das jetzt geschieht, was geschieht. Ne? Dass diese Sichtweise und diese Argumentation bekommst du ja hier im Westen überhaupt nicht. Ne? Das ist ja schon mal das eine. Und wer sich das anguckt, der übernimmt dann natürlich auch teilweise dieses Narrativ, weil es eben für den einen logisch und nachvollziehbarer ist als das, was hier im Westen erzählt wird. Ne? Das ist der Konflikt. Ich will jetzt gar nicht werten, aber das ist der Konflikt. Die Leute beziehen halt Stellung. Und interessanterweise, anders als früher, warst du halt, hast du zu dem Narrativ hingestrebt, in dessen Land du gewohnt hast, ja, weil du gar nichts anderes mehr konsumieren konntest. Heute ist es halt schon ein bisschen anders. Heute hast du halt in so wie in Russland halt viele auch jetzt westlich orientiert sind und fliehen und gerne die Opposition stärker sehen würden in Russland, ja, hast du das im Westen natürlich auch, ja, dass hier viele eher immer noch die Putin-Versteher sind und so weiter. Und das macht diesen ganzen Konflikt irgendwie schon viel moderner, viel hybrider. Ja, hybrid ist, glaube ich, auch das Wort dafür, weil natürlich auch der Krieg ganz anders als früher eben nicht nur auf dem Schlachtfeld geführt wird. Und wenn wir jetzt in den letzten Wochen debattiert haben, warum hat Putin jetzt hier so Verluste und warum wird er zurückgeschlagen? Ne? Also es ist sehr interessant, inwiefern auch die strategische Militärführung, ja, also wie ein Krieg abläuft, das ist halt Aufklärung ist halt im Grunde alles. Ja? Also der digitale Fortschritt entscheidet jetzt über Sieg und Niederlage. Und da muss man eben ganz klar sagen, ist das auf jeden Fall keine ukrainische Technik, die da zum Einsatz kommt. Ja? Also die Ukraine erfährt da Unterstützung aus der ganzen Welt. Ja, und es ist, wie gesagt, eine Tragödie, dass da immer noch Menschen sterben müssen, jeden Tag Hunderte, manchmal Tausende, für meiner Meinung nach völlig sinnlose Interessen. Klar, jetzt kann man wieder geopolitisch argumentieren und einen Haufen Gründe für beide Seiten anführen. Aber dass es überhaupt so stattfindet, das macht mich eigentlich, bin ich immer noch fassungslos seit über einem halben Jahr. Sorry, gehört jetzt nicht hierher, war völlig faktenfrei.
Ja, ja, ich verstehe schon. Aber für den September wurden 20.000 gemeldet Verluste auf der ukrainischen Seite, jetzt im Rahmen dieser ganzen Offensiven, die da stattgefunden
haben. Bei den Russen werden es jetzt auch nicht wenig sein, ne? Wenn man jetzt halt schon eine Mobilmachung machen muss, die so nie angedacht war.
Da kommt ein Punkt mit hinzu, wo habe ich das aufgeschnappt? Das war, dass die jetzt im Kampfeinsatz waren, ein halbes Jahr, dass die ihre Verträge einfach nicht verlängern, weil welcher Mensch, der wirklich ein halbes Jahr im Gefecht war, möchte da freiwillig noch mehr machen. Und es geht wohl in die Richtung, dass ca. 50.000 der jetzt aktiven Soldaten, die da in diesen Verbänden bei den Russen beteiligt sind, jetzt einfach der Vertrag ausläuft. Und das ist natürlich dann ein großer Faktor, dass man die auch auffüllen muss. Weil wenn die dann auch noch fehlen, dann wird es doppelt schwierig. Ja. Und dass im Rahmen dessen hier eine Teilmobilmachung stattgefunden hat. Was wir aber sehen können, und das habe ich bei einigen Analysten gehört, gerade bei den Amerikanern drüben, dass hier eine extrem große Truppenverdichtung oder Materialverdichtung an die Grenze kommt, in die jetzt neuen Gebiete kommt, dass die Russen also hier extrem viel Material zuschieben in diese Konfliktregion und dass das dann, wenn dann die Reservisten in den nahen Wochen irgendwann zum Einsatz kommen, die Ruhe vor dem Sturm. Ich glaube, bei Matthias Brückers habe ich darüber was gelesen, aber auch von dem Colonel McGregor hat was gesagt, natürlich auch wieder Scott Ritter in diese Richtung, die üblichen Verdächtigen halt, die dieses Bild auch zeichnen. Also die Ruhe vor dem Sturm haben sie so geht der Tenor durch diese Nummer. Und das wird jetzt alles abhängen auch von der Wetterentwicklung, weil momentan fangen die Herbstwetter an, also Herbstregen, diese ganze Steppe, diese ganzen großen Grasflächen oder diese ländlichen Gebiete, die werden verstumpfen jetzt momentan. Und erst dann, wenn der Frost einsetzt, dann wird wieder Mobilität möglich sein auf beiden Seiten. Und dabei wird sich dann zeigen, inwieweit die westlichen Gerätschaften diesen Witterungen standhalten. Man weiß, dass die Russen eigentlich generell bessere Technik im Winter haben, aber wie das jetzt mittlerweile ist, das kann man jetzt auch nicht so vom Zaun brechen. Also ich glaube, wir gehen da auf einen wirklich sehr bewegten Winter zu oder bewegten Herbst, Spätherbst zu. Das Ding ist noch, die Kuh ist noch lange nicht vom Eis da unten. Das ist das, wo ich ja auch zustimme. Jeder Tag zu viel, ja. Und Elon Musk ist ja auch irgendwie aufgefallen, das ist mir auch an einem Augenwinkel dann bewusst geworden, dass er so mit seinem Tweet dann eben was vorgeschlagen hat und sofort wurde er von Melnik persönlich diesbezüglich zur Rede gestellt. Habt ihr das mitgekriegt, was er gesagt hat?
Ja, absolut. Er hat ja sinngemäß gesagt, man solle jetzt Putin erstmal diese Gebiete mehr oder weniger zuschreiben, damit er Ruhe im Karton ist.
Nee, also Krim wollte er das.
Ja, stimmt, die Krim. Ja, und er in den Gebieten wollte er neue Referenden sozusagen
unter UN
stattfinden lassen. Ja, genau, ja. Saubere, legale Referenden. Ja, also der Melnik sollte aufpassen, mit wem er sich da anlegt. Ja, die brauchen Elon Musk. Ohne Elon Musk, glaube ich, würde der Krieg ein bisschen anders verlaufen. Ist jetzt nur so eine Mutmaßung, steht ja auch überall, ja, dass Starlink da ganz entscheidend ist bei der Aufklärung. Mhm. Das glaube ich auch. Ja, also da sollte man Melnik lieber mal seine Meinung lassen. Ja, mal abgesehen davon, Twitter wird er jetzt doch von Elon Musk gekauft. Habt ihr das mitgekriegt?
Ja.
Er übernimmt es jetzt für die 44 Milliarden oder so. Und auch das wird sicherlich einen Impact haben, in was auch so die Wahrnehmung betrifft, oder? Wird das was ändern? Weil ich meine, wir sind uns darüber einig, Twitter ist ein absolutes Meinungsorgan. Mhm. Ja, auch wenn da natürlich da sehr große Pluralismus herrscht, aber alleine die Algorithmen, die dann darüber bestimmen, welche Meinung, welcher Tweet jetzt sozusagen viral geht oder nicht, damit hast du ja einen enormen Einfluss auf die Meinung in einem Land. Mhm. Ja? Weil Twitter ist ja kein Consumer-Ding. Jeder Politiker, ja, die ganzen Großen twittern, Elon Musk twittert, ja, und macht damit ja Nachrichten. Also ein Tweet von Elon Musk ist eine Nachricht in den Nachrichten. Ja? Und darüber muss man sich bewusst sein. Und wenn der jetzt das Ding übernimmt, könnte das was verändern? Ich will jetzt gar nicht sagen, in welche Richtung, aber...
Ja, ich finde das eine hochinteressante Frage. Und also ich meine schon, um was es hier im ganz Großen geht, ist, haben die Staaten und ihre Vertreter, die Regierung, haben die jetzt noch die ausschließliche Macht oder wie stark wird schon immer mehr dieser private Sektor so? Und da haben wir schon ganz oft drüber gesprochen, jetzt durch diese Oligarchen, auch diese Tech-Oligarchen, die gewinnen mehr und mehr auch politische Macht, tatsächlich Einfluss. Also die können Einfluss nehmen, bis hin Einfluss auf Wahlen nehmen. Und letztens ist auch das jetzt so eine spannende Frage. Und deswegen reagiert auch die Politik überall auf der Welt so kritisch. Kann es sein, dass ein Privatmann wie Elon Musk Diplomatie übernimmt? Zum einen wär's so, ist es ja vielleicht mal eine gute Nachricht, dass es mal eben jenseits von diesen politischen Bubbles kommt, dass sozusagen von den Bürgern auch mal Schritte gemacht werden hin zu, hey, lass uns irgendwie mal gucken, Initiativen, ob wir irgendwie den Krieg beenden können. Eigentlich ist es ja eine gute Nachricht. Aber auf der anderen Seite ist es mir auch unheimlich, weil es wiederum nur zeigt, was so ein Mensch wie Musk, wie viel Macht er auf sich vereint. Wenn der zum einen diplomatisch Einfluss nehmen kann, politisch Einfluss nehmen kann, wenn der Twitter dann noch übernimmt.
Militärische Einfluss nehmen kann.
Militärische Einfluss nehmen kann durch Starlink, mit Twitter dann auch noch hier meinungstechnisch weltweit. Das ist auch wieder unheimlich.
Aber wenn du so viel Macht hast, ja, dann kannst du ja entscheiden, wie du die Macht einsetzt. Ich würde mir wünschen, dass er seine Fähigkeiten und alles, was er hat, dafür einsetzt, damit zumindest dieser Krieg endet. Ja. Egal, wie dann die Lösung aussieht, Hauptsache es sterben keine Menschen durch Bombenschüsse und der Rest Europas hat Angst vor einem Nuklearschlag. Ja. Das muss ja enden. Ja. Was auch immer, wie wem dann zugestanden wird, ja, ist mir eigentlich scheißegal. Das oberste Ziel ist Ruhe im Karton. Das ist das Wichtigste. Aber Elon Musk, du hast gesagt, so eine Diplomatenrolle, ja, richtig, aber ein Diplomat ist ja eigentlich nicht der König, sondern er arbeitet für einen König. Und genauso sehe ich es. Ich meine, ich sehe nicht Elon Musk an der Spitze des Oligarchentums. Das sind halt die in der Forbes-Liste stehen. Ja, das sind die Reichsten der Welt. Ja, nein, es sind die Reichsten, die auf der Bühne stehen. Ja, es gibt ja aber noch die hinter der Bühne. Die sind da nicht in der Forbes-Liste. Ja, Leute, die mit BlackRock 1600 Milliarden Dollar verwalten. Was glaubst du, was das für eine Macht ist? Oder Dupont und Weingart und diese ganzen, wo du gar keine Gesichter dazu hast, ja, und keine Namen, sondern nur so diese Gesellschaften oder Stiftungen oder eben Konzerndynastien. Ja, da liegt ja eigentlich so die geballte Macht, auch wenn du dir mal in der amerikanischen Politik umschaust, sind da auch immer dieselben Familien, die da ein- und ausgehen. Ja. Und alle anderen Namen, die da noch auftauchen, die werden vielleicht mal hier und da irgendwie was, aber spielen keine große Rolle. Ja. Es sind dann eben trotzdem die Bundys und die Clintons und die Bushs und so weiter, die dann eben auch die Politik mit beherrschen. Wobei das auch noch nicht mal besonders große Industriemagnaten sind. Ja. Aber da sehe ich viel mehr Einfluss. Und zum Beispiel auch, wenn wir darüber spekulieren, was jetzt in Nord Stream passiert ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass so eine supranationale Gruppe, die gar nicht im Interesse von irgendeiner Nation handelt, sondern eben nochmal in einem ganz anderen, höchstwahrscheinlich wirtschaftlichen Interesse oder halt jemanden, der eben von diesem Krieg profitiert, aber eben nicht als Nation, als Staat oder als Volk, sondern eben ganz privat. Ja. Und das wird, glaube ich, viel zu wenig berücksichtigt. Ja. Welche Privatinteressen? Wir diskutieren, war es Russland, war es USA oder doch Polen. Ja, vielleicht war es irgendeine NGO, die die Mittel dazu hat, ja, die teilweise viel reicher sind, ja, als, also ich glaube, BlackRock verwaltet mehr als die großen europäischen Staaten in einem Jahr als Bruttoinlandsprodukt erwirtschaften. Ja.
BlackRock und Vanguard zusammen haben, glaube ich, 16 Billionen oder sind es die ersten vier?
1.600 Milliarden, 1,6 Billionen.
Nein, nein, es sind 16
16
Billionen
Billionen
insgesamt,
schon,
also
ja.
16.000 Milliarden. Also da ist nochmal eine Null oder ein paar Nullen mehr dran, ja. Also ich erinnere mich dran, dass Ernst Wolf von den vier größten, wie nennen sich diese Finanzdienstleister? BlackRock, Vanguard, Fidelity und
DuPont.
DuPont ist ein Chemieunternehmen, die haben jetzt, aber du weißt, was ich meine, diese Finanzstrukturen da, diese, sind das Hedgefonds oder wie nennt man das, diese riesigen Finanzunternehmen, die es da gibt, unvorstellbare
Finanzverwalter.
Finanzverwalter, ja, und die sind dann auch untereinander dann immer bei,
Na,
BlackRock sitzt bei
Vanguard
denen
gehört
mit
ein
drin,
großer Anteil von BlackRock.
ja,
Ja.
es ist so unfassbar, also die Machtkonzentration von so viel Geld und Einfluss in den Händen von so wenigen, das gab es, glaube ich, in der Geschichte der Menschheit so noch nie. Es gab schon immer Machtmenschen, also Pharaonen oder jetzt Alexander
Das
der
gab es auch in
Große,
Italien,
weißt du,
die,
so.
die Medici, das war ungefähr jetzt vom Verhältnis her wahrscheinlich ähnlich viel Macht, die die damals mit ihrem
Aber
Reichtum hatten.
überleg mal weltweit jetzt, weißt du, dass das auch wirklich das Ganze nochmal exponentiell größer ist. Ja, hat doch vor kurzem auch die Welt erst in einer Reportage gebracht oder halt in einem viel beachteten Artikel gebracht, dass es jetzt klar ist, wer eigentlich die Pandemie bestimmt hat. Vor 2 Jahren war das noch eine Verschwörungstheorie von irgendwelchen Aluhutträgern, wenn sie gesagt haben, Gates steckt hinter all dem. Und dann lesen wir
Für die
vor ein
Welt
paar
jetzt
Tagen
groß.
von der Welt, dass es mächtige Einzelplayer sind wie Gates, die im Endeffekt das Handeln unserer Politik bestimmen. Und das ist dann schon.
Sie haben es ein bisschen verblümter ausgedrückt als
Ja.
Thomas Röber in seinem Buch.
Ja.
Das kann man schon so sagen.
Ja,
Sie
das
haben
ist
jetzt
auf jeden
nicht
Fall.
gesagt, große Verschwörung und alles Lüge, aber Sie haben zumindest das Netzwerk dahinter auch sehr deutlich aufgezeichnet, was diese ganzen Maßnahmen global bestimmt hat. Ja, also tatsächlich der Vorwurf damals, dass das im Prinzip keine demokratischen Entscheidungen der einzelnen Länder sind, sondern dass eben in jedes Land über IWF und WHO dieselben Mechanismen gegriffen haben und das ein völlig undemokratischer Prozess gewesen ist, das hat die Welt zumindest mal festgestellt. Ja. Aber die haben sich ja jetzt nicht wissenschaftlich damit auseinandergesetzt. Ne? Das ist ja dann nochmal ein anderes Thema.
Und ich
Nochmal, nochmal zurück zu BlackRock und ähnlichen Playern. Nur damit das auch nicht falsch verstanden wird. Also weil wenn man über diese unglaublich großen Zahlen redet, so an Kapital, was die halt steuern, dann ist es nicht so, dass das Kapital sozusagen deren Eigentum ist oder sowas, sondern
Die verwalten.
genau, sie verwalten es, warum die so fett sind und warum das so groß ist, das ist halt, weil in dem Fall bei BlackRock in den USA das Rentensystem auch komplett anders ist. Das heißt, die Altersversorgung von allen Leuten, also es gibt dort keine staatliche Rente wie bei uns, sondern die komplette Altersvorsorge ist eben privatisiert. Und dessen, da kommen dann diese unglaublichen Summen zustande, die dann BlackRock am Start hat. Ähnliche Konzerne gibt es auch in China. Die sind dann zum Teil noch größer, auch von den Assets, also von den reinen Zahlen her, weil einfach China noch unglaublich größer ist mit 1,5 Milliarden Leuten. Da kommen auch unfassbare Summen zusammen. Bei uns ist letztens dieses Kapital, ist bei uns ja staatlich gebunden. Ja. Unser Rentensystem läuft ja so, dass eine Generation, also die halt jetzt arbeiten, die zahlen Teil von dem, was sie jetzt bekommen, zahlen sie, um die Rentner zu finanzieren. Und da sind halt dann diese Unterschiede. Ja, und klar, das sind natürlich fette Bullies. Also wenn du so wie BlackRock halt solche unglaublichen Kapitalströme auch lenken kannst, dann ist das extrem einflussreich. Ja. Aber da sind sie eben nicht die einzigen. Wie gesagt, da gibt's mehr Leute. Die über die Golfstaaten haben wir noch gar nicht gesprochen. So deren Staatsfonds, die sind ja noch viel krasser. So saudi-arabische Staatsfonds, der sprengt ja nochmal alles. Also da gibt's ja auch
völlig
andere Zahlen. So.
Und was ist ja wichtig zu erwähnen ist, dass dort eben auch Macht liegt. Ja, weil ich habe manchmal das Gefühl, viele Menschen denken, Politiker haben alles zu entscheiden. Ja, und nur die sind demokratisch dazu legitimiert. Ja, ja, natürlich, auf dem Papier ist das so, aber eben nicht in der Realität. Ja, in der Realität haben halt andere sagen. Ja, die Kohle haben. Und die dürfen sich dann halt auch über Gesetze hinweg oftmals alles erlauben. Ne? Siehe die Gigafabrik hier in Brandenburg. Gegen wie viele Gesetze hat die verstoßen? Was hat man gemacht? Hat er halt die Gesetze geändert?
Ja, die haben natürlich haben die Macht. Ja. Das sind mächtige Player. So, das ist so das Wesen von Kapitalismus, ja, dass die natürlich Einfluss nehmen können. Ne? Und das Krasse ist ja auch, du kannst solche Konzerne auch schwer als Staat jetzt irgendwie besteuern oder sowas, ja, weil das sind Staatsfonds, die kommen von woanders. Also wie willst du denn an dieses saudische Kapital rankommen? Ja? Das ist kaum möglich. Ja. Tatsächlich ist es echt eine interessante Zeit, auch eben nochmal mit der Figur Elon Musk. Das ist echt so ein großes Ding. Vielleicht in 100 Jahren würde man es viel klarer sehen. Aber wir, wo wir mittendrin stehen, sehen es nicht, wie es passieren wird. Aber es ist wie so zwei so große Prinzipien, die sich so rivalisieren. Das eine, das ist das alte, das ist das Staatsprinzip. Das ist dieses Nationalstaaten, was auch sich lange jetzt bewährt hat oder auch nicht bewährt hat, 200 Jahre lang. Aber jetzt kommen mehr so diese Privatisierungssachen, also dass mehr Macht, mehr Kapital, mehr Einfluss letztens privat wird. Und wir sehen das bei dieser Elon Musk-Geschichte, aber du weißt zu Recht darauf hin, da gibt's noch ganz andere Player. Und ich weiß nicht, zum einen ist es eine gute Nachricht, weil diese alten staatlichen Strukturen, ich meine, okay, die sind schon lange auch verantwortlich für so, wie Geschichte auch gelaufen ist. Aber ich habe auch irgendwie kein gutes Gefühl, wenn jetzt alles so auf diese private Ebene sich verschiebt und wir halt sehen, dass privat vor allem bedeutet, dass es da ein paar richtig fette Katzen gibt. So. Und das nicht heißt, dass wir als Bürgerschaft irgendwie unser Einfluss stärker wird, sondern es wird der Einfluss von denen stärker, von den 1%, wie man es manchmal nennt. Ja.
Ich habe gerade ein Stichwort gekriegt, Saudi-Arabien. Es gibt Asien-Olympische Spiele, also Olympische Spiele nur für Asien. Da gibt es irgendwie so eine Unterabteilung und die hatten jetzt das Problem, dass es für die Austragung für 2029 eigentlich keine richtigen Bewerber gab als Austragungsorte. Jetzt hat sich doch ein Land gemeldet, das bekannt ist für seine weitläufigen Skigebiete und für stabile Schneelagen, Saudi-Arabien. Hat den Zuspruch bekommen für Olympische Winterspiele, also jetzt nicht weltweite Spiele, sondern der Asienteil. Und in den nächsten Jahren soll dann da eben in so einem Höhengebiet zwischen, ich glaube, 1600 und 2300 Meter, soll über Kunstschnee eine Skilandschaft entstehen, die aber nur aus erneuerbaren Energiequellen gespeist wird. Dieses ganze Kunstschnee-Thema, die ganze Energie wird da mehr oder weniger aus Renewable Energies gemacht. Wo das Wasser herkommt, ob das auch aus erneuerbaren Wasserquellen kommt, das ist jetzt mal dahingestellt. Aber das Ganze ist dann in dem Rahmen zu sehen mit diesem gigantischen Bauvorhaben, was die da machen. Da gibt's doch ein Bauprojekt, das nennt sich The Line. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gesehen habt oder ja, gehört habt.
200 Kilometer lang, aber nur 200 Kilometer oder 200 Meter breit?
Also ein Gebäudekomplex, der wie ein Strich durch die Landschaft geht, auch relativ, ich weiß nicht wie hoch, vielleicht 100, 200 Meter oder so, oder halt so hochhausmäßig.
Hochhaus hoch, aber 200 Kilometer lang.
Also einfach
alleine, ein Haus, das ist,
ja. Ich, das ist halt so ein Projekt, das die da unten stemmen. Ich glaube, 500 Milliarden wird da investiert und da kann man dann eben als Public Relation Aktion, als gute Propaganda Sache, kann man dann natürlich mit den Winterspielen in dieser Ecke dann auch noch punkten. Irgendwas mit T, Tersan, Trasan, irgendwie so, der Name ist mir noch drin. Also es ist doch genauso wie die WM jetzt in Katar, dass man dann diesem Player, weil das Geld auf den Tisch legt, dann eben sagt, macht ihr das doch mal. Ökologisch, wurscht, Hauptsache, wir machen's, ne?
Ja, finde ich auch faszinierend. Also ich meine, grotesker kann es nicht werden. Wir haben jetzt dann demnächst Fußball im Winter in Katar, wo man einfach auch solche Sportveranstaltungen eigentlich gar nicht machen kann, was es heißt. Und diese ganzen kuriosen Dinge, so wo man gesagt hat, ja, wir werden die Stadien abkühlen und völlig verrückt. Ja, hey, bei den Saudis ist es noch verrückter. Jetzt wirklich Winterspiele nach Saudi-Arabien. Ich meine, wie weit kann es noch gehen? Ne? Aber das ist auch interessant, was du ja angesprochen hast, dieses The Line.
Können wir ja doch mal zeigen, oder? Gibt es doch
bestimmt. Ja, genau, weil die machen auch total viel Werbung. Also die machen Werbung so, als ob sie uns gewinnen wollen als Investoren oder dass wir da in Zukunft hinziehen. Und da können wir vielleicht mal nebenbei so einspielen, weil es ja doch beeindruckende Bilder aus sind. Ne? Ja, das ist der Werbetrailer, den die jetzt hier rausgeben. Und das erinnert echt irgendwie wie so an Hollywood, weißt du, von den Machern von Neon. Jetzt The Line. So der neue Trailer. Das ist, Neom kennt ihr, das ist diese Smart City, wir haben ja schon drüber gesprochen, die in Saudi-Arabien geplant ist, auch so eine smart, transhumanistische Hightech-City. Und ja, und das ist das neueste Projekt von ihnen, The Line. Ne? Und das ist ein Werbeclip, was wir sehen. Und ich meine halt hier, weißt du, die Frauen in unseren Städten, wo so viele Autos sind und die Leute sind alle so unglücklich und alles ist schwarz-weiß. Und wups, da kommt ihr durch diesen magischen Spiegel und auf einmal ist sie in Wonderland. Ne? Das ist so abgefahren, ne? Das ist wie Hollywood, ja. Guckt euch an. Ja.
Eine lange, schmale Röhre im Grunde genommen. Wo, für wie viele Menschen? Für eine halbe Milliarde, oder? Soll da Platz sein in dem Komplex? So sieht es von außen aus, also wie so eine Art Strich durch die Landschaft.
Was für ein Albtraum, weißt du, dann bei dem Bild was auch zu sehen. Dann drumherum ist natürlich dann alles so mehr oder weniger dann leblose Landschaft, da ist dann alles ökologisch zerstört. Aber hey, The Line, weißt du, so unser Kunstprodukt, dort können wir Menschen dann leben. Also was für eine dystopische Vision. Ne?
Vielleicht hat der Irrmeier das mit gelbem Strich gemeint.
Also und das,
ich meine,
100 Kilometer oder 200 Kilometer durch die Landschaft. Allein was das ökologisch bedeutet, ich meine jetzt, Vögel können vielleicht noch drüber fliegen, aber ich meine, da steht eine Barriere, das ist ein Zaun. Du hast ja da dann Bodenwinde, die dann abgelenkt werden. Das hat für das Klima da einen gewissen Einfluss.
Stell dir vor, die bauen das Ding und in 150.000 Jahren kommen irgendwelche Archäologen und stoßen da drauf, wenn das Ding natürlich schon längst vom Sande verweht ist, weißt du? Und dann fangen die an zu graben und wundern sich, Mensch, wie lang ist denn das? Und so weiter, weißt du? Und dann buddeln die noch ein 200 Kilometer langes Ding aus. Glaubst du?
Also ich meine, aber genau wie du sagst, Robert, das ist es. Das ist so ein Projekt. Manchmal sprechen wir von Transhumanismus im Sinne von der eigentlichen Menschlichkeit sich wegentwickeln. Und das ist sozusagen, du entwickelst dich von der Erde weg. Du machst dich unabhängig von der Erde. Die Erde ist doch nicht mehr wichtig. Du sagst ökologisch, die bauen ihr eigenes Ökosystem. Das ist ja die Idee davon. Also, dass sich das alles self-sustainable, selbst ernährt. Da Energie, Nahrung, alles kommt von dort. Und man braucht dann die Erde sozusagen nicht mehr. Und das zeigt sich wieder halt, dieser faustische Trip. Das ist absoluter Hammer. Und das Einzige, aber es ist ja wirklich beängstigend auch. Das Einzige, was mich da irgendwie dann doch schmunzeln lässt, ist, wenn ich so schaue, was im Golf schon an anderen Großprojekten gemacht wurde. Ihr kennt doch das ist nicht Saudi-Arabien, aber Vereinigte Arabische Emirate, wo sie diese künstlichen Inseln gebaut haben. Dubai ist es, genau, diese künstlichen Inseln. Auch mit einem unfassbaren Aufwand, unglaublich viel Geld hat das gekostet. Diese Projekte sind alle mehr oder weniger tot, weil keine Sau will auf diesen künstlichen Inseln leben.
Die sinken auch, die versinken auch.
Das ist völlig daneben. Und ich meine, es hindert sie nicht dran, dann in ihren Größenwahn weiterhin auszuleben, aber wenn dieses Projekt, was er noch mit den Inseln, was er noch viel erdiger ist, wenn das schon so grandios scheitert, ich sehe dieses die Line nicht kommen. Ne?
Also es gibt in Italien ein Hochhaus, das ist von außen wie ein Wald. Das sind so, ich weiß nicht, wie man das nennt, hydroponisch. Also es gibt extrem viel Bepflanzungen an diesem Haus und damit ist auch irgendwie die Wärmeregulierung in diesem Haushalt gar nicht so verkehrt. Also das ist so ein natürliches Klima, was sich da einstellt. Und, sorry, excuse me, aber da ist natürlich viel Aufwand, auch die Gärtner müssen da ständig irgendwelche Maßnahmen machen. Aber die Idee, die ich ja dann auch hier aufnehme aus diesem Teil, ist, dass da innen drin dann eben doch sehr viel Ökologie stattfinden soll, das vielleicht auch jetzt gerade hier in dem Bild zum Beispiel, dass dann eben auf diesen einzelnen Terrassen dann doch eine gewisse Artenvielfalt herrscht, natürlich erstmal künstlich angelegt, aber vom Prinzip her finde ich es per se jetzt nicht so schlecht. Es ist aber ein bisschen, lass mich den Gedanken kurz fertig führen, es ist ein bisschen so wie in dem Film Equilibrium mit Matt Damon, wo da die Erde ist kaputt und krank und oben ist so eine große Raumstation, wo die Reichen und die Schönen sind. Die haben dann auch so einen iPod, also einen MedPod, wo sie alle gesund werden und jeder versucht irgendwie da hinzukommen. Was würde das für einen Migrationsdruck auslösen, wenn du hier so 200 Kilometer Luxus, Fantasy, Idealwelt hast und außenrum ist Wüste und die Leute, die das Ding wahrnehmen, ich glaube 200 Kilometer kann man nicht übersehen, und dann dahin wollen. Das meine ich, das ist die interessante Nummer. Was würde das bedeuten? Du lebst da in deiner wunderschönen Bubble und guckst raus genau auf den Slum runter, die sich da mittlerweile dann sammeln, weil sie da nicht reinkommen.
Also zu dem Grün, das muss so sein, weil das Ding soll ja autark funktionieren, wie eine Biosphäre, abgeschlossen von außen. Was natürlich auch schon mal, wenn man jetzt mal ganz langfristig denkt, natürlich auch schon eine Art Experiment ist, vielleicht, dass man irgendwann mal so ein Ding auf dem Mond oder auf dem Mars vielleicht sogar baut. Und wenn du nochmal auf das Bild zurückgehst, wo wir gerade, was wir gerade die ganze Zeit gesehen haben, da hast du es auch gesehen, ne? Da hinten schwebt ein Mensch oder läuft er da über eine Brücke oder was?
Das ist das Mädchen aus dem Clip, die da so durch den Clip.
Die schwebende Schwerelosigkeit, so. Aber in allererster Linie, was mir da als allererstes in den Sinn kommt, ist, das ist eine Arche. Ne? Was stand auf den Georgia Guidestones? Wie viele passen da rein? Okay. Der Gedanke kommt mir da ehrlich gesagt.
Ja, ja, klar, das ist dieses Ding Aache. Und was er daran so verwerflich ist, ist der Aache-Gedanke, der beinhaltet ja dann, ja, dann kann es ja die Erde egal sein. Wir sind in der Aache so. Aber es geht das Gegenteil, wir müssen alles dafür tun, so Menschheit, Erde, Natur, diese Dinge zu erhalten so. Also das ist ja der völlig falsche Weg, so wo man die Menschen hinschickt. Was mich auch noch gelassen macht, weil du hast es angesprochen, Frank, das ist ja, die Idee ist ja, das ist eine Biosphäre, es ist komplett sustainable, also selbstproduzierend. Das braucht nichts mehr, außer vielleicht noch Sonnenlicht oder sowas, aber sonst braucht es nichts mehr von der Erde. Das ist die Idee davon. Aber diese Dinge sind auch super schwierig. Kennt ihr noch das Experiment Biosphere 2? In den 90ern und 2000ern wurde das gemacht. Ja? Und das ist eigentlich schon durchaus ein interessantes Experiment. Ich habe damals schon gesagt, das ist faustisch, aber trotzdem ist es sehr interessant, weil es schadet erstmal niemanden. Die Idee war damals, und das wurde finanziert von irgendeinem reichen Mäzen, Amerikaner, die Idee war, können wir eine Biosphäre bauen, einen Lebensraum bauen, hier auf der Erde, irgendwo in der Wüste in Arizona, ich weiß gar nicht, wo es gestanden ist, in den USA, wo sich das sich komplett self-sustainable, also selbst erhält. Das heißt, du musst dort Pflanzen haben, du musst verschiedene Ökosysteme haben, Ozean, du musst Luft haben. Und es soll so funktionieren, dass du einen Kreislauf in Gang bringst, der einen künstlichen, natürlichen Kreislauf, der sich selbst hält. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also man hat wirklich, das ist super kreativ gemacht und ganz viel reingesteckt und viel Aufwand. Zweimal wurde das Projekt gestartet und es ist beide Mal grandios gescheitert. Ich meine, die Leute, die Wissenschaftler, die da drin gearbeitet haben, ich glaube, beim ersten Mal waren es so über ein Jahr waren die da drin, die waren da drin beinahe verhungert, die kommen voll abgemagert da raus und haben die ganze Zeit nur gearbeitet. Und da ging es die ganze Zeit, die meiste Zeit von den Monaten, die da drin waren, haben die nur gearbeitet, gucken maximal, dass du irgendwie eine Moorrübe rausbekommst. Es ging nur um pures Survival, so, nichts Forschung oder sowas. Und trotzdem ist die Mission, musste man abbrechen, weil der Sauerstoffgehalt, der ist permanent von Anfang an, ist der permanent runtergegangen. Und egal, was man gemacht hat, das konnte man einfach nicht aufrechterhalten. Könnte man auch sagen, okay, das haben die halt da in den 90ern, 2000ern nicht gekonnt. Wir sind jetzt viel schlauer in the wall, in the line. Ja, wir bauen das jetzt besser. Aber stellt auch ganz grundsätzliche Fragen, ob sowas überhaupt möglich ist und ob das eben nicht der falsche Weg ist, so zu glauben, man kann sich irgendwie aus diesem Erdsystem raus frickeln, sodass uns dann alles scheißegal sein kann. Das ist völlig der falsche Weg. Wir sind immer mit der Erde verbunden, das ist meine Ansicht.
Ich habe mich gerade an einen uralten Film erinnert, den ich in den frühen 70er Jahren gesehen habe. Also wirklich einer der allerersten Science-Fiction-Filme in meiner Kindheit. Von 1971 ist der, aber ich habe ihn dann halt wahrscheinlich irgendwann Ende der 70er gesehen. Silent Running. Ich weiß nicht, ob du davon dem schon mal gehört hast. Ich muss euch das Bild mal zeigen. Das ist wirklich ein Klassiker auch in der Science-Fiction, im Science-Fiction-Genre. Es geht um ein Raumschiff, das den letzten Rest der Menschheit in sich trägt. Und zwar, ich weiß die Story nicht mehr genau, aber es ist irgendwie postapokalyptisch. Irgendwas ist kaputt gegangen, schief gegangen und in dem Raumschiff ist der letzte menschliche Wald. Und die Schauspieler, die das sind, haben so ein paar kleine Roboter, Huey, Dewey und Louie, die dann da mehr oder weniger, also ja, dann die Roboter sind am Schluss diejenigen, die den Wald der Menschheit in die Ewigkeit hinaustragen, weil alle Menschen gibt's nicht mehr. Also und ich habe so eine Affektion für kleine Roboter, Wall-E-mäßig und so, gell? Also das ich interpretiere da gleich immer irgendwelche Emotionen und Sympathien rein. Aber dieser Film hat das damals schon aufgegriffen, ja, dass wie kostbar das eigentlich ist, diese Biosphäre, die wir haben, vor allem in dem Zusammenhang, wenn sie dann eben nicht mehr ist. Weil damals war ja noch die 70er Jahre, Gott, da 2020 war so weit weg, was da alles gedacht wurde. Überleg doch mal, 85 hat man von 2015 was gedacht bei Marty McFly? Zurück in Hoverboard. Die Zukunft, Hoverboards und was weiß ich, was da alles.
Fliegende Autos.
Genau, ja. Und das war vor 7 Jahren und ich habe immer noch kein Hoverboard gesehen. Also ist mir gerade in den Kopf gekommen, wo ich das gesehen habe, diese Line, dieses große Teil da. Ich bin nicht sicher, ob das Projekt wirklich so erfolgreich laufen wird. Von der grundsätzlichen Idee, ich wiederhole mich gerade, finde ich es jetzt gar nicht so verkehrt, aber nicht in dieser monströsen Masse da, sondern sustainable
also, müsste es sein, ja. Ich finde es aus wissenschaftlicher Sicht sehr interessant, muss ich sagen. Ich hoffe nicht, dass das irgendwie die Zukunft der Menschheit ist, aber soll Saudi-Arabien dort seine Kohle reinbauen, ja, und nicht in Waffen oder so. Finde ich super. Ja, das wäre volle Unterstützung. Das schadet zumindest niemand. Wobei es wirklich, wie gesagt, wenn eben dieser Arsche-Gedanke auch aufkommt und so weiter, trotzdem sehr bedenklich ist. Aber es gibt Schlimmeres als das, wie man seine Milliarden verballert. Ja, es gibt natürlich auch wesentlich Besseres. Ja, das sei auch dazu gesagt. Aber sollen die machen, weißt du, da reibe ich mich jetzt nicht. Ich find's sogar recht spannend, das zu verfolgen. Es gibt ja viele solche Missionen. Ich erinnere mich, kennt ihr noch Mars One? Die wollten eigentlich nächstes Jahr einen ersten Menschen auf die erste Marskolonie schicken. Ja? Die haben vor 10 oder 12 Jahren oder so angefangen, konntest du dich bewerben, ja, sei du der Erste auf dem Mars und so weiter. Und da haben sich viele beworben und dann haben die immer so einen Statusbericht gegeben, ja, hat man seit ein paar Jahren auch nichts mehr von gehört.
Tja, und jetzt wartet die Artemis immer noch. Und die Artemis 1 wartet immer noch auf ihren Start, was ja die Vormission sein soll für die nächste Mars-Mission. Also wer Artemis noch nicht kennt, Artemis ist die Schwester von Apollo, kommt aus dem griechischen mythologischen Himmel. Deswegen hat man die nächste Mondmission jetzt eben Artemis genannt. Und oder war es die Tochter oder war es die Frau, whatever. Es ist auf jeden Fall aus der griechischen Mythologie. Und diese jetzt geplante, unbemannte erste Mission, die 26 Tage dauern soll, ist zum dritten Mal schon verschoben worden. Die steht immer noch auf
dem Wetter aber.
Und auch irgendwelche Lecks und was weiß ich. Also es soll nicht sein. Und
das ist es eine unbemannte Mond- oder Mars-Mission?
Mond.
Und wo ist dann bei der Fortschritt dann?
Mond soll jetzt quasi dann das dauerhafte Habitat sein mit einem rotierenden Astronautenkorps, die dann permanent sich abwechseln und da dann die Grundlagen erschaffen werden für Wassergewinnung, alles, was man braucht für eine Langstreckenmission, wie es der Mars eben wäre. Und ich bin gestern Nacht, bin ich doch ganz kurz draußen gewesen mit den Hunden und ich hoffe, es war der Mars. Aber nehmen wir mal einfach an, ich habe den Mars wirklich gesehen. Der war im Osten gestanden und ein ziemlich markanter rötlicher Punkt, wenn das wirklich der Mars war. Ich habe mich echt gefragt, was das für ein Hype wird, wenn wirklich die erste Mission zum Mars abhebt. Also vielleicht auch vom Mond aus startet oder aus der Umlaufbahn, wo auch immer, was das wäre. Weil wenn man sich zurückdenkt, wenn man zurückschaut an die Mondmission, was für eine Vereinigung in der Welt da stattgefunden hat. Weißt du, die ganze Welt hat da hochgeguckt, gerade bei Apollo 13, wenn es denn so war, nehmen wir es jetzt einfach mal an, okay. Die Menschheit.
Oh, fast ketzerisch aus deinem Munde,
Robert. Die Menschheit war vereint mit dem Gedanken, dass die Menschen ein neues Ziel erreichen. Und das jetzt auf den Mars projiziert, also ich bin Raumfahrt-Fan und ich würde mir wünschen, in meiner Lebzeit das auch so mitzukriegen, diesen Hype da drum und ob das möglich ist. Und die sind jetzt erstmal ein Jahr lang weg. Und wenn du da hinfährst, kannst du auch ab einem gewissen Punkt nicht mehr einfach umdrehen, weißt du, und was macht man da? Also ich verfolge das seit vielen, vielen Jahren, diese ganze Mars-Nummer. Es ist natürlich illusorisch, über sowas zu denken, wenn man die aktuell Probleme gar nicht gelöst hat, ist logisch. Aber jetzt nimm mal einfach mal so den ideologischen Gedanken an, was das für uns als Menschen bedeuten würde, wenn Elon Musk wirklich da seine Truppe da hochschickt, weil der ist da dran, der was machen wird, ist Elon Musk.
Also ich sehe es problematisch, wenn das dann wieder ein Wettkampf ist, ja, ein Wettkampf zum Mars, der übrigens in der dritten Staffel von For All Mankind wunderbar inszeniert ist als fiktionales Szenario. Ja, da sind dann auch die Russen, die NASA und ein privates amerikanisches Unternehmen mit 3 verschiedenen Raumschiffen gleichzeitig zum Mars. Super geile Handlung, kann ich sehr empfehlen. Aber was würde es bedeuten? Ende der 60er Jahre, 69, mit der Mondlandung hat es tatsächlich sehr viel verändert. Du hast gerade gesagt, hat die Welt vereint vorm Fernseher. Die Menschheit, ja, betritt den Mond. Das hat die Hälfte der Menschheit gar nicht als Amerikaner wahrgenommen, sondern tatsächlich als Erdenbürger. Ja. Das hat eine große Macht. Aber wie gesagt, wenn man dann im Prinzip einen Wettstreit draus macht, also schon wieder einen Krieg und eben nicht als vereinte Menschheit so ein Projekt angeht, sehe ich es eher problematisch. Ja. Aber so grundsätzlich aus wissenschaftlicher Sicht, klar, wenn man sich Ziele setzt, kann man das gerne erreichen. Aber ich denke auch, das wird wie beim Mond so sein. Irgendwann wird da mal einen Menschen Fuß drauf setzen. Vielleicht schafft das auch lebend wieder zurück, aber das war's dann mit dem Projekt Mars, glaube ich.
Ich bin immer wieder verblüfft, Robert, wie optimistisch und euphorisch du auch immer die Raumfahrt siehst. Also ich meine, weil jetzt, was war der Plan? Man macht jetzt Artemis, damit man etwas schafft, was man eigentlich schon vor über 50 Jahren geschafft hat, nämlich auf den Mond zu fliegen, um dort eine Mondbasis aufzubauen, um von dort dann irgendwann den Sprung zum Mars schaffen. Was für ein Plan? Mondbasis Alpha 1.
Ja, genau. Also,
ich meine, das ist irgendwie nichts Neues, weißt du so. Das haben wir schon als Kinder gehört, diese Idee, und ich sehe da überhaupt keinen Schritt näher kommen. Und letztens, es ist harmlos im Sinne von, besser als Waffen bauen, auch in dem Fall. Aber andererseits ist die Raumfahrt immer auch militärisch. Es hat auch immer was mit Waffen zu tun auch, oder potenziell, weil wenn du halt den Weltraum kontrollierst, dann kannst du ihn auch irgendwann militarisieren. Das schwingt ja immer mit rein, und NASA und so weiter sind ja auch immer militärische Organisationen gewesen. Aber selbst wenn man sagt, na ja, gut, das ist Wissenschaft, macht halt, verschwendet euer Geld dort. Aber es ist halt auch dort wieder, man hat den Blick dann eben nicht auf die Erde. Wir sollten lieber den Fokus auf die Erde nehmen. Jetzt gucken wir wieder auf Mars und so weiter, ohne dass uns das irgendwas bringt. Für mich, ganz ehrlich, ist es derselbe Irrweg wie den wir gerade bei dieser Line gesehen haben, eben weg von der Erde. Das ist derselbe Irrweg, ein anderes Symptom könnte man es nennen, ein anderes Symptom von derselben Krankheit, wie sowas wie Transhumanismus. Einfach dieses immer weg von der Erde. Und tatsächlich, auch wieder für die Bingo-Freunde da draußen, das ist faustisch, per Definition. Also genauso, wenn du das im Lexikon nachguckst, was ist faustisch, dann ist es genau das. Also dieses weg von der Erde, ins Unendliche, dieses Abgehobene. Und das sind alles für mich Symptome von demselben Trip. Aber hey, wo wir schon von...
Nee, warte, lass mich kurz antworten. Hundertprozentige Zustimmung, gebe ich dir in allen Punkten recht. Es ist ein totaler Irrweg. Wir haben so viele Probleme und stecken Milliarden, hunderte Milliarden in die Raumfahrt, die viel besser aufgehoben wären. Die Süddeutsche hat vor 10 Jahren schon mal einen Artikel gebracht über das, was eigentlich von der Raumstation jetzt rüberkommt. Natürlich gibt's dann eine riesen Lobby, die das feiert, und wissenschaftlicher Output. Und da gibt's dann für die Medizin so viele Forschungen, neue Kristalle, die da gezüchtet werden, für die Computertechnik, bla bla bla. Bottom line, also quasi, was bleibt unterm Strich? Das, was man reinsteckt, ist ein Vielfaches größer wie das, was auch nur ansatzweise rauskommt. Genauso sehe ich es natürlich auch mit der Mondmission, wo ich 100 Millionen Fragezeichen habe, was da wirklich abgegangen ist. Es ist nur dieser Blick nach oben, diese Sehnsucht nach den Sternen, die mich da innerlich erfüllt. Ich weiß, dass das illusorisch ist, sondern es ist einfach nur so dieses kindliche Träumen von, was ist da draußen, wo gehen wir hin, sind wir Menschen in der Lage, auch da vielleicht ein Stück zurückzugehen vielleicht. Weißt du, da kommt die Faszination her. Und natürlich Triebwerke, Raketen, Raumschiffe, das volle Programm, das schwingt natürlich da auch mit. Aber ich gebe dir vollkommen recht, dass das ein Irrweg ist eigentlich und wir hier auf der Erde viel mehr machen müssten. Frank, ist das ein anderes Thema, aber ich habe gerade was Lustiges gefunden, das muss ich euch...
Nee, kein anderes Thema noch, ich wollte nur dazu sagen, du wirst ja von Netflix, Amazon und Co. Zugedröhnt mit der Suggestion, dass das in naher Zukunft die Realität sein wird. Ja? Das wird ja so schmackhaft gemacht, die Raumfahrt und wie weit man da schon ist und das geilste Design und so weiter. Aber ich meine, das ist ja pure Fiction. Ja? Auch eine Doku ist pure Fiction, wenn sie quasi 20, 30 Jahre in die Zukunft schaut. Und das wird dann aber eben nicht als Möglichkeit suggeriert, sondern genauso wird das kommen. Ja? Und da ist natürlich wird natürlich ein völlig falscher Schluss auch gezogen, weil ich glaube auch, das wird sich im Sande verlaufen, weil du kannst daraus nicht wirklich Profit generieren mit Raumfahrt. Es verschlingt einfach unfassbar viele Ressourcen. Und im Endeffekt sind halt die weltlichen Probleme, die wir hier gerade haben, dann eben doch wichtiger. Aber wer weiß, vielleicht in 300, 400, 500 Jahren, wenn wir über ganz andere Energietechnologien vielleicht auch verfügen. Ja, da halte ich das, also ein für alle Mal würde ich es nicht ausschließen, ja, aber in dieser Verpuffungswelt, in der wir jetzt leben. Ja, es ist ja alles noch auf Verbrennungstechnologie ausgelegt. Ja, selbst ein Atomkraftwerk ist nichts anderes als eine große Heizung. Ja,
also ja, Fahrraddynamo überdimensioniert.
Ja, da würde ich es auch fast ausschließen. Also in den nächsten 30 Jahren, no way. Ja, wir kriegen es ja noch nicht mal hin, hier bis 35 nur Elektrofahrzeuge auf die Straße zu bringen, auch wenn das der feuchte Traum ist vieler. Es wird nicht passieren, weil es einfach überhaupt nicht funktioniert. Ja, es ist nicht zu Ende gedacht.
Ich habe einen witzigen.
Aber nochmal zu den Sternen auch, ja, weil das auch so ein spannendes Thema ist. Hier, Robert, weil du es auch gemeint hast, wenn du in die Sterne schaust, dass du dann dieses Gefühl hast, dieses Aufbruch zu den Sternen, zurück zu den Sternen. Siehst du, das ist bei mir komplett anders. Weil ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass wir von den Sternen kommen. Also, ja, sondern, also, wenn ich die Sterne beobachte, und ich schaue gerne in die Sterne. Hey, erst jetzt die Tage, ich weiß nicht, ob er das auch gemacht hat, aber Jupiter, wir haben noch gar nicht davon gesprochen, aber ist jetzt in den letzten 3 Wochen so hell zu sehen wie nur alle 60, 70 Jahre und relativ erdnah. Und man konnte in den letzten Nächten, konnte man Jupiter durchs Fernglas oder ein Teleskop richtig gut sehen. Und hey, ich habe einen Jupitermond gesehen.
Das ist Hammer. Hammer.
Das bringt einen in dieselbe Tradition wie seinerzeit Galileo Galilei. Ja. Das ist, hey, plötzlich geht das ganz große Bild auf. Schau durch. Und ich habe ein Fernglas, habe ich den Mond nicht gesehen. Wir haben noch so ein kleines Teleskop, also wirklich ganz einfach, so Schülerteleskop. Dort habe ich so, bin ich mir nicht sicher, was ich gesehen habe. Aber dann, hey, Kamera von meiner Frau, wirklich, siehst du eindeutig, siehst du die kleinen, also 2 kleine Dots daneben, neben dem Jupiter. Großartig. Weißt du, ich schaue auch in die Sterne und jede Art von, dass dort auch eine technische Entwicklung stattfindet, finde ich super. Wenn Teleskope besser werden, dann bekommen wir neue Daten. Das ist, ey, da bin ich voll dahinter so. Schau durchs Teleskop und nicht so, nee, guck ich nicht durch. Da, jeder Fortschritt ist da hilfreich und möglicherweise hilft auch da die Raumfahrt dann natürlich, sowas wie Hubble-Teleskop und Webb. Selbstverständlich sind das schon dann Sachen, die wir auf der Habenseite dann auch haben. Aber die Sterne zu beobachten, da geht's auch da, geht's viel mehr darum, diesen, für mich, also diesen Spiegeleffekt zu haben. Es geht um die Erde so. Und wenn wir die Sterne beobachten, dann um gewisse Rhythmik zu finden, um so eine Art Chronologie auch zu haben, sowas wie der Marsch der Sonne und so weiter. Aber dass die Sterne etwas sind, woher wir kommen und dort wieder hin müssen, das ist für mich ein New Age-Narrativ. Ja. Oder auch ein ganz Old Age-Narrativ, aber es ist was Religiöses. Ich sehe da immer die Aufmerksamkeit auf der Erde. Und die Sterne würde ich eher nach innen suchen, so. Dort mal gucken, wo die herkommen.
Ich weiß, dass du da ganz andere Schlüsse gezogen hast, ist auch vollkommen in Ordnung. Ich bin zu einem anderen Schluss gekommen, auch das deckt sich auch irgendwie so mit meiner Wahrnehmung. Aber Jupitermonde, ich hatte vor ein paar Jahren mir mal so ein recht simples Teleskop geholt. Das war jetzt also, ich glaube, das hat keine 200 Euro gekostet. Bei eBay Gebrauch geschossen, 160 Euro oder so. Aber der Moment, als ich zum ersten Mal den Jupiter angeschaut habe, und das ist gar nicht so leicht, wer schon mal mit einem Teleskop hantiert hat, so mit dem Suchfernrohr und dann, weil 1 Millimeter hier sind, da oben gleich mal 30.000 Kilometer oder noch mehr. Das ist verdammt schwer, das zu finden. Und der wandert ja auch immer raus. Aber ich habe alle vier Monde gesehen, die Galileo gesehen hatte. Io, Ganymed, Europa und Callisto. Wenn du, die waren auf einer Linie, zwei da, wo, da war ich, das war kein Foto. Das war das echte Licht, was durch die Photonen auf meine Netzhaut und dann ins Hirn, weißt du, so, das war so ein Moment und ich
hast du auch wieder den Moment eingefangen, wo dir Jupiter genau die Scheibe gezeigt hat, ne? Oder war es doch eine Kugel?
Reden wir später drüber. Also gestern Nacht war auch es ist ja zunehmender Mond, wir sind kurz vor Vollmond jetzt gerade und auch da war, den Jupiter habe ich gesehen und da drüben war dann der Mond eben noch ein kleiner Stern nebendran. Es war gestern Nacht wirklich auch so ein magischer Moment und um das Thema abzuschließen, ich bin halt fasziniert von dieser ganzen technischen, aber auch philosophischen Ebene, die dieses Thema mit sich schwingt. Aber ich zeige euch nochmal kurz, Fun Fact am Rande, das überhaupt... Also Wissen, das die Welt nicht braucht, ist das jetzt hier. Und zwar geht's um den Schauspieler Jack Black. Da gibt's eine total geile Story. Seine Mutter war beim NASA-Programm mitbeteiligt und sie war in den Wehen, als das mit Apollo 13 war. Und sie war irgendwie beim Abort-Guidance-System war sie mit dabei. Also dieses Abbruch oder dieses Rückkehr-Leitsystem hat sie mitgemacht. Und sie ist zur Arbeit gegangen an dem Tag, als sie schon in den Wehen war. Sie hat ein Printout, ein Papier mitgenommen, mit dem Problem, an dem sie gearbeitet hatte, ins Krankenhaus, während sie in den Wehen lag, hat das Problem gelöst, hat ihren Boss angerufen und dann ist Jack Black auf die Welt geschlupft. Also das fand ich eine total geile Nummer, dass die Mutter von Jack Black hier bei Apollo 13 irgendwie sowas mitgemacht hat. Könnt ihr jetzt wieder vergessen, aber irgendwie...
Also aber im Film mit Tom Hanks nicht erwähnt, diesen Plot. Ja.
Das nicht, das hätten sie machen können, aber Jack Black war damals nicht so wichtig. Ja. Also, das war's für die Raumfahrt. Zurück auf die Erde, Scotty.
Zurück auf die Erde. Frank, dir liegt was auf der Zunge, ich hab's gesehen.
Nee, ich wollte eher noch mal fragen, wo wir schon bei Raumfahrt waren. Robert, gibt's was Neues eigentlich vom Webb-Teleskop? Da haben wir schon eine ganze Weile nichts mehr gehört
oder gesehen. Gibt wohl die ersten Bilder, die auch jenseits einer Salami sind. Ich habe das aber gerade nicht so wirklich auf dem Schirm. Ich warte auf eine richtig geile Doku, die in Full HD die ersten großen Dinger einordnet und das bedeutet... Ist der Thomas.
Na dann, sag kurz Hallo.
Hallo Thomas, ich grüße dich.
Guten Tag, Herr Stein. Ist Ihnen eigentlich aufgefallen, dass heute Tacheles-Tag ist?
Kann sein, weil wir zeichnen gerade Homeoffice auf. Sag mal live Hallo zu dem Herrn Stoner und dem Herrn Höfer.
Ja, ein Hallo an alle Franks. Dann ruf mich danach mal an, weil mir ist gerade aufgefallen, es ist Donnerstag. macht ihr mal erstmal eure Sendung und dann können wir nachher mal telefonieren.
Sollte ich noch in der Lage dazu sein, werde ich mich nachher bei dir melden, weil es hier einen kleinen fiebrigen Infekt mit mir rumtragen.
Ja, ich habe das gelesen. Oder wollen wir Tacheles absagen? Also heute kann ich eh nicht. Wäre dann morgen.
Wahrscheinlich.
Das geht nicht. Kann uns Thomas hören?
Ja, Thomas hört.
Ja. Ja. Robert wird sich schon dazu zwingen.
Oder Robert? Wir quatschen später, Thomas, gell?
Moment, ich kann heute nicht. Ich kann heute nicht.
Ach so, du kannst gar nicht.
Nee, ich habe völlig vergessen, dass Donnerstag ist. Ich bin heute auf den Geburtstag eingeladen. Du machst jetzt deine Sendung. Ja. Ich kann heute nicht.
Und morgen?
Ja, morgen könnte ich. Die Frage ist, bist du gesund genug?
Ja, das werden wir sehen. Ich dope mich ja hier mit allem möglichen Zeug und bio-organischem Oreganoöl und mal gucken, wie es ist. Okay, wir sind mittendrin, Thomas. Ich melde mich nachher bei dir. Viel Spaß noch, gell? Danke dir.
Alles klar, ciao.
Ciao.
Jetzt ist bestimmt viel ins Herz in die Hose gerutscht. Boah, ist schon wieder kein Tacheles.
Ja, mal gucken, wie wir es hinkriegen. Aber wo waren wir?
Stoner hatte,
auf der Erde. Lieber. Auf der Erde, genau. Du wolltest einen Gedanken loswerden. Das war das Letzte, was ich noch im Kopf hatte. Wenn nicht, würde ich gerne auf realpolitische Ebenen zurückkommen. Ich habe ein paar Punkte mir aufgeschrieben. Olympia hatten wir schon. Kanye West steht bei mir noch auf dem Zettel drauf. Das können wir aber ganz kurz abhandeln. Habt ihr mitbekommen? Kanye West, dieser große, berühmte Musiker aus Amerika, war zusammen mit Candace Owens. Candace oder Candace Owens. Sie ist Politanalyse, sie ist im politischen Geschäft auch unterwegs, tritt viel in Medien auf, ist eine unglaublich intelligente, eloquente Frau, die also wirklich auch richtig Tacheles redet. Und die zusammen sind auf der Paris Fashion Show aufgetaucht mit einem T-Shirt White Lives Matter. Also jeder hatte das auf dem T-Shirt stehen. Und was soll ich sagen? In der Twitter-Bubble sind die Drähte.
Twitter ist explodiert.
Twitter ist explodiert. Boom!
Was?
Wie habt ihr das am Rande mitgekriegt oder ist
Ja,
das bei euch überhaupt eine
natürlich. Das
Nachricht?
war ja ein Riesending. Ich finde, das wird. Er wollte offensichtlich provozieren, gar keine Frage. Das hat er geschafft, auf jeden Fall. Aber dass dann auch wirklich alle Medien über dieses Stöckchen auch springen und dann gleich wieder der Rassismusvorwurf. Ach, das ist ja wirklich so lächerlich. Naja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen von meiner Seite. Punkt.
Ja, ich kann auch nur mit den Schultern zucken, schließe mich da an. Wahrscheinlich ist genau das die Idee, halt einfach auch zu gucken, hier, guck, Stöckchen hinhalten, alle springen rüber.
Ja.
Naja,
Alle
aber
reden mal wieder über
was
Kanye
er
West
damit
total.
gezeigt hat, ist also, dass wenn Black Lives Matter unterwegs ist und hier Randale macht mit wirklich extrem viel Problemen, die da rausgekommen sind, mit den ganzen Zerstörungen und noch rausgekommen ist, dass einer der führenden Köpfe mal eben 10 Millionen veruntreut haben soll, und dann ein People of Color, also Menschen mit nicht weißer Hautfarbe, darauf hinweisen und das dann als Rassismus zu bezeichnen, zeigt mir eigentlich wieder die Doppelzüngigkeit von dieser ganzen Woke-Geschichte. Deswegen ist es für mich doch ein Thema, um zu sagen, seht ihr mal, wenn das ganze Wolkenkuckucksheim auf die Realität auftrifft, dann ist es eigentlich nur zur Implosion vorgesehen. Außerdem hat er irgendwo auf seinem Account oder ich weiß nicht, wo er es gepostet hat, BLM ist ein Scam. Also ist ein Schwindel, damit euch das allen klar ist. Also der hat da ganz klar Kante gezeigt, nicht nur mit dem Statement, weiße Leben zählen auch, sondern er hat gesagt, dass Black Lives Matters eigentlich das ist, was es von Anfang an war, ein politisches Instrument, das inszeniert wurde und finanziert wurde von Kräften, die da sich einen Vorteil daraus erwartet haben. Nämlich die DNC und im Vorfeld auf den Wahlen, also den Democratic National Congress, ja. Und das hat er halt damit ziemlich gut rausgebracht. Das hätten sie aufgreifen sollen.
Ach Quatsch, das ist, damit hat er doch im Endeffekt nichts anderes wie ein Wendler gemacht, weißt du? Er hat halt einfach mal so das gesagt, das auch wenigstens mal so noch nicht einfach so platt rausgepfeffert, sondern halt noch ein bisschen kreativer das umgesetzt. Aber im Endeffekt ist es einfach nur ein Promi, der die falsche Meinung hat, bumm, weißt du? Haben wir ja schon so oft erlebt. Hier ist es halt ein wirklicher Weltstar, weißt du, der halt seine Meinung da auch ein bisschen härter formuliert, ja, haut mal auch ein bisschen härter drauf. Aber ach, so what, weißt du, das ist halt denen seine Meinung. So, weißt du, daraus Weltschlagzeilen zu machen, das ist immer so albern.
Du kennst doch das Geschäft in einem
Und
Medienhaus.
im Übrigen, er hat ja recht. Ja, muss man auch noch dazu erwähnen, ich gebe ihm im Grunde recht. Also Black Lives Matter, ja,
Die
ist halt
Redaktion.
orchestriert gewesen, das wissen wir ja. Ne? Aber nichtsdestotrotz ist es ja jedermanns Recht, für irgendeine Sache einzustehen. Ja, nur eben auch, wie hier sieht man eben deutlich, wie eben solche Bewegungen nicht nur gekapert werden, sondern von vornherein sogar für einen bestimmten Zweck überhaupt erst initiiert werden. Ja, das war ja bei Black Lives Matter der Fall. Da hat man ja nicht einfach nur Graswurzelbewegung gekapert, ja, wie es auch so oft vorkommt. Darauf hat er hingewiesen. Das habe ich schon viel zu viel dazu gesagt.
Aber es war genau das, was ich wollte. Das ist genau das Statement, was mir gerade im Kopf rumging. Du hast meine Worte noch viel besser ausgedrückt, ja. Aber Haken dran, weil ich kann mir genau vorstellen, wie so Nachrichtenredaktionen natürlich auch den ganzen Tag die Meldungen im Ticker absuchen und dann poppt sowas auf und juhu, wir haben einen 30-Sekünder oder wir können einen Rausschmeißer machen bei TAF, bei ProSieben oder sonst
Dass
irgendwas.
der, wenn er
Ja.
in Paris auf der Fashion Week damit auftritt, natürlich für Furore sorgt, ja, ist natürlich was anderes, als wenn er jetzt hier in Arizona da irgendwo im Supermarkt damit rumläuft. Ne? Das ist natürlich klar, von seiner Seite her eine klare Provokation mit gewünschter Wirkung. Das hat geklappt.
Also,
Alle reden drüber, auch wir.
ja, die Fashion Show an sich war auch ziemlich schlammig, habe ich gesehen. Die sind da durch so einen Matschparcours durchgestarkt, die Models. Also, es ist
Da geht es
sowieso.
auch schon lange nicht mehr um Mode,
Ja,
ja.
das ist ein
Das ist
ganz
schon sehr
Trend.
politisch.
Ist das ein modischer Trend? Also, schlammige Klamotten, dass man sich
Matsch,
darauf
ich
einstellt, oder war
weiß.
das einfach nur schlecht organisiert
Nein,
so?
nein, das war
Ist
schon
das Kunst oder kann
absichtlich?
das weg sein?
Das war Kunst. Das war wirklich
Aber ist
Kunst.
Mode
Ja.
denn Kunst?
Irgendwie
Ist Mode
schon.
Kunst?
Es gibt doch
Popkunst.
Das ist doch, so
kreativ auf jeden Fall.
So, apropos Popkunst, damit wir auch das Fashion Week Thema abschließen, aber beim Thema bleiben. Yeah. Es ist da.
Hey, das ist Kunst.
Jawohl.
Oh, und es riecht auch noch nach Druckerei. Und ich zeig's dir nochmal in Gänze.
Number 9.
Ja, kann ja schon bestellt werden. Ab jetzt ist es auch lieferbar. Und wir werden auch nächste Woche noch was Nettes dazu machen.
Genau. Ich möchte unbedingt nochmal darauf hinweisen, Frank, ich will eine Hardcover-Ausgabe von allen 10. Und wenn ich mir die selber binden lassen muss, hier irgendwo, alle 10 Comics in einem Umschlag mit Hardcover hier fürs Regal. Da stehen hier so viele Comics, das muss da rein. Also das muss es in Limited Edition irgendwie mal geben.
Ja, aber nicht schon nach 10 Ausgaben. Ja. Übrigens, ja,
das ist doch dann schon so dick. Das ist doch dann schon so ein Oschi. Du kannst ja jetzt
es nicht sind
so
dann schon 562 Seiten.
Aber ich denke gerade, Robert, oder? 10 Stück, du sagst in einem einer also zusammengebunden, das ist doch zu dick, oder?
Doch.
Also das ist so super schwer. Ja.
Da gibt es schon Comics, die das. Da
geht man schon. Man kann die Nuviso Comics, gut, dass ich jetzt noch dran denke, ab sofort auch abonnieren. Ich habe tatsächlich viele Leute, die mir geschrieben haben, oh ja, ich habe jetzt irgendwie die Ausgabe 3 verpasst und irgendwie. Wir haben jetzt eingerichtet, dass es diejenigen, die es wollen, es abonnieren können. Die kriegen es dann eben einfach zugeschickt, je nachdem, ob wir jetzt 3, 4 oder 5 Hefte pro Jahr, mehr werden es auf gar keinen Fall, machen. Kann man das abonnieren und dann einfach verpasst man nichts mehr. Die Option haben wir jetzt. Link ist unten mit in der Videobeschreibung dafür drin. Und wir arbeiten schon fleißig am 10. Heft. Das kommt auch noch in diesem Jahr. Und wir haben natürlich auch wieder viel Arbeit in einen tollen Kalender auch fürs nächste Jahr 2023 gesteckt. Ja, den wird es dann auch demnächst geben. Und diesmal bevor das Jahr oder das neue Jahr losgeht. Ja, letztes Jahr sind wir erst Ende Januar damit gekommen.
Hey, wir könnten einen Kalender machen. Ja, aber hey, so ist es, so wächst es alles. Und gute Nachricht auch das mit dem Comic-Abo, weil, und du hast es auch anklingen lassen, das spricht auch dafür, dass mehr Comics geplant sind, sonst würdest du ja kein Abo anbieten. Das heißt, da ist noch ganz viel in der Pipeline, Kreativität fließt, sowohl bei dir als auch beim Daniel. Wunderbar.
Ich würde sehr gerne, ja, das schon. Es muss natürlich auch irgendwo rentabel bleiben. Und ich bin auch ganz offen und ehrlich, ja, die Auflage ist von Ausgabe zu Ausgabe gefallen, was wahrscheinlich ein normaler Prozess ist. Und wir ja auch die allereinzige Bezugsquelle für dieses Heft sind. Kannst du ja nicht vergleichen mit irgendwas, was am Kiosk liegt oder eben schon viele Abonnenten hat. Von daher würde ich das Projekt eben gerne weiter treiben. Und da wäre es nicht schlecht, wenn man so einen kleinen festen Bestandteil hat, wenn man wenigstens weiß, okay, so und so viele irgendwie, da weiß man wenigstens, was man tut. Weil auf dem herkömmlichen Wege weiß ich nicht, ob es noch lange machbar ist. Und dafür macht es mir zu viel Spaß. Ja. Wir suchen immer Wege. Wird schon irgendwie. Ne? Bis jetzt ging es auch. Und nächstes Jahr führt übrigens PayPal neue Richtlinien ein. Ja, die sind dann auch so restriktiv wie YouTube. Kannst du dann irgendwie keine Spenden mehr sammeln oder überhaupt sowas wie wir, ist dann, glaube ich, auch wahrscheinlich verpönt. Hat ja schon etliche auch erwischt mit PayPal. Also, da ändert sich viel, aber da, wo im Prinzip neue Möglichkeiten gesucht werden, werden auch welche geschaffen. Ja, da bin ich optimistisch. Dauert halt nur immer seine Zeit. So, haben wir noch ein Thema? Gibt es noch was?
Ja, ich würde gerne nochmal in die Niederungen der deutschen Realpolitik zurückkommen, weil ich vorhin erst einen Brief gelesen habe, den ein Zusammenschluss von Bürgermeistern, ich glaube es war aus dem Osten, geschrieben haben. Es geht um diese ganze unsägliche Gasnummer, einfach Energiemangellage, Inflation und so weiter und so fort. Und ich habe gerade auf der Welt habe ich einen Artikel gefunden. Ich gucke gerade mal, wo denn da das Datum ist, von wann der Artikel ist. Das steht doch sonst immer dran. Da steht nur 1631 da. Aber ist ja wurscht. Dann es muss auf jeden Fall relativ nahe sein bei uns in der Gegend. Also zeitlich gesehen. Pass auf. Und zwar ist es der hier. Hups, ich habe ihn verloren. Frank, haben wir dich verloren?
Ich bin da.
Der ist schon da. Ja, mach mal weiter.
Okay, eingegossen. Okay, alles klar, wunderbar. Also es geht um eine Meldung auf Welt.de. Immer mehr Bürgermeister deutscher Städte unterschreiben den Brief mit dem Aufruf, aus dem Sanktionsregime auszusteigen. Hier haben wir Kanzler Scholz, wie er gerade hier Anweisungen kriegt, wie er denn noch mehr Platten auf Deutschland drauflegen soll, NATO, EU, Ukraine und jetzt auch noch die Energiekrise. Und es ging eben darum, dass ein Brief von 7 Bürgermeistern der Städte und Kommunen auf der Insel Rügen an die Bundesregierung ist zu einem Einzelereignis geworden, von einem Einzelereignis zu einem Kern von einer ganzen Bewegung geworden. Es gibt es also immer mehr Kommunen, die sich zusammentun und dann da eben gemeinsam einen Brief aufsetzen und sagen, liebe Regierung, ihr seid doch dazu da, um das zu tun, damit es uns besser geht. Macht doch bitte euren Job. Lasst es uns doch zusammen angehen. Hier Schneeberg zum Beispiel, 21.8. war das auch schon. Rechts, links, Mitte. Alle schreiben einen Brandbrief an den Habeck.
Ja, nur rechts und links. Mitte hab ich dann nicht gesehen.
Linke, ja, sorry. Und also das geht schon eine ganze Weile so und ich habe jetzt gerade versucht, diesen einen Brief nochmal zu finden. Ich habe es auf dem anderen Rechner drauf, aber tenormäßig in diese Richtung, so kann es nicht weitergehen. Ihr als Regierung seid jetzt in der Verantwortung. Wenn ihr nicht jetzt handelt, schlittern wir in eine Situation, die ist unumkehrbar. Macht was. Unterschrift 50 Bürgermeister. Ja, jetzt nicht irgendwelche Hiopios, sondern ich merke, oder zumindest ist das meine Wahrnehmung, dass so hier der Druck auf die Regierung spürbar mehr wird, aber ich spüre noch nicht, dass sich dadurch irgendetwas ändert. Also da kriege ich ehrlich gesagt nichts mit. Wie ist da eure Wahrnehmung?
Meine Wahrnehmung hatten wir ja schon vor einigen Wochen. Faeser hat ja bereits schon vor Monaten, mittlerweile ist es her, diesen heißen Herbst angekündigt. Also das ist jetzt überhaupt nichts, was man nicht bereits einkalkuliert hat, dass die Leute wegen der Energiekrise auf die Straße gehen. Das haben wir schon im Hochsommer, als es heiß war, gelesen. Und jetzt passiert das eben. Ja, also und wie damit jetzt umgegangen wird, das werden wir sehen. Ja, ist dann die Frage, dass viele Leute auf die Straße gehen. Und jetzt in Berlin war es ja wieder so wie Anfang September in Leipzig, dass man eben die Linke und eben diese anderen, ja, die Gegenspieler hier kompakt und was weiß ich nicht alles, da in Berlin, aber jetzt damals wirklich zusammen die Forderung hat vernehmen lassen. Ja, da gab es dann auch nicht mehr so diese ganz krasse Abgrenzung wie in Leipzig, auch wohl deswegen, weil das die rechte Seite diesmal viel cleverer gemacht hat, ja, wie sie die linken Demonstranten unterwandert haben. Mit diesem Quatsch beschäftigen sich ja die Linken so. Aber es hatte selbst für die Medien nach außen hin tatsächlich die haben das als Querfront wahrgenommen, ne, sagen wir es mal so. Und in die Richtung wird das weiterhin gehen. Ne? Also Bürgermeister, Handwerker, Rechte und Linke, ja, es sind überwiegend Bürger, die eben auf die Straße gehen. Und ich kann dir jetzt schon sagen, die werden genauso wie Pegida wieder ganz, ganz böse rechts gefrämt werden von den Medien. Und es wird nicht um Inhalte gehen in den nächsten Wochen bei diesen Demonstrationen, sondern es wird genauso wie bei den Hygienedemos, Querdenkendemos, bei Pegida, Mahnwachen oder was auch immer, einseitig gefremd werden und dann wird darüber diskutiert werden in den Talkshows, was man jetzt dagegen tun kann. Ja, und dann wird es wieder irgendwo unschöne Bilder geben, ob das dann echt von echten Wutbürgern, ja, oder gestaged von Agent-Provokateurs ist, spielt dann alles keine Rolle mehr. Es steht jetzt schon fest, wie in den nächsten 3 Monaten sich das weiterentwickeln wird, zumindest wie darüber berichtet werden wird. Ja. Weil, wie gesagt, die Faeser hat sich damit schon lange auseinandergesetzt. Und ich erinnere in dem Zusammenhang auch nochmal an unseren Herrn Generalmajor Breuer, den es auch noch gibt, und in dessen Aufgabenbereich das fallen würde, wenn die Demonstration zu heftig werden. Ja, und dass sie heftig werden, das können wir nun mittlerweile immer mehr feststellen.
Es gibt einen riesen Zustrom zu den Demonstrationen. Also es wird fleißig demonstriert mit ständig wachsenden Zahlen in viel mehr Orten. Also der Druck auf den Kessel steigt auf jeden Fall. Das kann ich mir auch. Und dann gab es jetzt gerade.
Der Druck steigt und das ist völlig selbstverständlich, dass die Leute ihren Unmut äußern. Der soziale Druck steigt für viele Leute, ist die Situation und wird möglicherweise ziemlich heftig.
Völlig richtig, aber die werden null Gehör von der Politik finden, weil die sie Frage ja jetzt halt, schon in eine gewisse Schublade geschoben werden.
Die Frage ist halt, gibt es von den Demonstranten eigentlich konkrete politische Forderungen? Und ich meine jetzt ganz einfach,
nicht mehr.
Ganz einfach gesehen, oder wenn man es wirklich runterberichtet, dann gibt es ja im Grunde genommen für die Politik in der augenblicklichen Situation ja nur 2 Wege. So. Der eine Weg ist der, den man jetzt geht, der kontra Russland ist, der sozusagen dafür sorgt, durch Sanktionspolitik und so weiter, dass wir eben den Deal mit dem russischen Gas, den die Vorgängerregierung Merkel, Schröder und so weiter ausgehandelt haben, dass der halt obsolet ist. Das ist der eine Weg, der jetzt gegangen wird. Der hat die Probleme zur Folge, dass eben kein Gas mehr da ist oder zu wenig und dann diese ganzen wirtschaftlichen, sozialen Folgen und so weiter. Aber was wäre denn die Alternative dazu? Im ganz Großen wäre die Alternative dazu, sozusagen mit Russland Peace zu machen. Russland die anzureichen und sagen, okay, ja, wir akzeptieren jetzt euren Standpunkt, also in der Ukraine. Wir hören auf, die Ukraine in irgendeiner Art und Weise zu unterstützen. Bitte macht das Gas wieder auf. Ja? Und wir sind ab jetzt, bilden wir sozusagen eine Partnerschaft. Aber für dieses Szenario, glaube ich, wirst du in Deutschland keine Mehrheiten finden, weder in Parteien noch auch im Volk. Und ich weiß auch nicht, ob das der richtige Weg wäre, weil das wäre eine Entscheidung. Ja, okay, die würde uns jetzt mit dem Gas bringen und hätte vielleicht auch andere Vorteile. Und hey, natürlich, wir können jetzt mal ganz offen sprechen, so, das ist auch spekulativ natürlich. Aber so eine Achse Deutschland-Russland wäre ziemlich stark, hätte in einiges an Qualität. Aber auf der anderen Seite wären wir wieder in so einer Situation, dass wir von den meisten von unseren Nachbarländern, dass wir dort nicht mehr in der Reihe stehen würden. Und das ist etwas, was historisch für Deutschland immer schwierig war. Wenn auf einmal wir einen Weg gehen, den die Franzosen nicht gehen, den die Polen nicht gehen, den die Italiener auch nicht gehen, dann stehen wir auf einmal wieder in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Und ich will jetzt gar nicht sagen, wie ich mich entscheiden würde. Ich bin auch froh, dass ich solche Dinge nicht entscheiden muss. Das sage ich dir auch ganz ehrlich. Ja. Aber ich hätte dann ganz mieses Gefühl auch. Also es gibt keine Entscheidung, wo ich sage, das ist definitiv richtig. Weil okay, durch die Energiesicherheit, unsere Wirtschaft und so weiter sichern, okay. Aber wenn der Preis dafür wäre, dass wir in Europa wieder so einen eigenen Weg gehen würden, ganz zu schweigen von USA und UK und so weiter, ich weiß nicht, ob das auf lange Sicht dann nicht doch schlimmer wäre und möglicherweise wieder tatsächlich auch Krieg bedeuten würde.
Ich habe gestern gelesen,
wenn wir mal austauschen, dieses Thema so.
Wenn wir diesen souveränen Weg gehen würden, meinst du, das wäre die Unsicherheit?
Ja, also die Bedrohung wäre dann groß, weil eben unsere Nachbarländer völlig klar sind, die sind auf diesem Kurs gegen Putin. Ne? Und wenn jetzt Deutschland sagen würde, ey, wir machen mit Putin jetzt echt Russland, verstanden. Nicht mit Putin, wenn Deutschland und Russland jetzt eben so eine Achse bilden würden, dann wäre die kraftvoll. Aber wäre es für Deutschland die richtige Entscheidung? Oder würde nicht möglicherweise am Ende dann sogar Krieg stehen? Ne?
Also ich sehe natürlich jetzt nicht Deutschland alleine da als Alleingänger da irgendwie sowas zu machen. Also wenn, dann müsste Deutschland als Sprachrohr in der EU, nicht unbedingt in der NATO, aber in der EU zumindest erstmal da vielleicht fürsprechen. Ich meine, wir reden hier über was völlig Unrealistisches. Das wird nicht passieren. Ja, aber meine Wunschvorstellung wäre es tatsächlich, dass Deutschland da eher Leute wie den Kretschmer ein bisschen ernster nimmt. Weil wir reden hier immerhin und in den Talkshows wird das offen so mittlerweile gesagt, über die Gefahr eines Nuklearkrieges. Ja, da wäre ich schon eher dafür, mal auf die Bremse zu treten. Wenn ich Leute höre, die dann so rumkeifern wie Anton Hofreiter oder Norbert Röttgen, so kein Millimeter den Putin und der muss jetzt hier vernichtet werden und bla, wo ich mir denke, um Gottes Willen, hören die sich selber reden? Ja, Diplomatie darf zu keinem Zeitpunkt ausgeschlossen werden. Zu keinem Zeitpunkt. Natürlich, man kann es datieren, mit dem kannst du nicht reden. Ja? Aber das sagt der Russe über uns auch. Die haben auch das Gefühl, dass man mit dem Westen nicht reden kann, weil eben beide Seiten überhaupt nicht mehr bereit sind, aufeinander zuzugehen. Ja? Das konnte man dem Putin früher wenigstens noch zugute halten, dass er da ab und zu mal zumindest symbolisch die Hand gereicht hat. Ja, was dann dahinter steckt, wissen wir nicht, weil dazu kam es ja nie. Der Westen hat die Hand ja immer ausgeschlagen. Aber in der jetzigen Situation, ich sehe Deutschland durchaus sogar als einziges europäisches Land dazu in der Lage, hier ernsthaft noch was reisen zu können, weil alle anderen eigentlich nur mitfahren. Okay, die Franzosen vielleicht mal noch so einigermaßen souverän, was das betrifft, aber ansonsten, Polen hat auch in der EU da relativ wenig zu sagen und dass man die nicht auf den Kurs bringt, ist völlig klar, aber ich finde, Deutschland sollte da wirklich souverän sein und die eigenen Interessen vertreten, die eigenen Interessen in allererster Linie und nicht europäische Interessen oder NATO-Interessen und am allerschlimmsten amerikanische Interessen. Ja, warum? um alles in der Welt sind die amerikanischen Interessen für unsere Regierung wichtiger als unsere eigenen Interessen. Das ist schon erstaunlich. Und ich, solange da überhaupt nicht mal auf den Tisch geklopft wird und überhaupt die deutschen Interessen benannt werden, ja, sehe ich da auch keinen Weg dran. Aber grundsätzlich wäre das der Weg. Ja, Deutschland muss da eigentlich eine Vorreiterrolle sein und nicht, sie soll ja nicht, ich sage ja nicht, dass sie Putin in den Arsch kriechen sollen, sondern sie sollen pro Frieden sein, ja, und in diese Richtung denken. Das ist das Fatale. Ja. Es gibt mit Sicherheit, so wie Putin sich auch anders hätte entscheiden können, ja, gegen Krieg, bin ich nach wie vor davon überzeugt, könnte sich auch jetzt noch die NATO, die EU, Deutschland, die wer auch immer, ja, da jetzt hier stellvertretend steht, auch anders entscheiden. Ja. Wir müssen diesen Weg nicht gehen. Aber ich sehe auf beiden Seiten im Moment sind alle Ampeln auf Krieg geschaltet und es gibt kaum Leute, die noch vernünftig reden. Und die es tun, werden abgeschossen medial. Ja.
Ich sehe gerade hier auf einem Auge eine Rede von Liz Truss, die da so drei Sätze raushaut. Ukraine kann gewinnen, Ukraine muss gewinnen, Ukraine wird gewinnen und frenetische Jubel, Standing Ovations. Also von der Downing Street ist ganz klar, welche Richtung da kommt. Die sind ja auch maßgeblich beteiligt, aber ja,
natürlich. Auch nicht verwunderlich.
Auch ja, und auch in Amerika drüben der Zeigefinger von Joe Biden und so weiter. Also da alle Ampeln auf grün in Richtung Eskalation. Ich habe gestern gelesen, dass die Amerikaner ihr Handels, wie nennt man das, also der Handel mit der Austausch von Waren mit Russland nochmal gesteigert worden ist, wie er sowieso schon war. Also die Amis kaufen fleißig bei den Russen ein und scheren sich einen Dreck, was mit uns dabei ist. Ja, genau. Wir sprechen das von einer wirklichen Deindustrialisierung von Deutschland als Wirtschaftsstandort, das jetzt schon eingesetzt hat. Es gibt
ja, warte mal kurz, Firmen, noch mal der Gedanke davor, weil der ist viel wichtiger. Amerika macht ordentliche Geschäfte mit Russland, ja, also nichts mit Sanktionen. Die erlegen die Sanktionen Deutschland auf, ja, dass wir die gefälligst umsetzen sollen, ja, oder die EU. Und selber halten die sich überhaupt nicht dran. Und das ist wirklich.
McDonald's ist doch jetzt auch nicht mehr in Russland.
Ja, es ist aber absurd, diese Geschäfte hintenrum. Und ja, so es führt zu einer schleichenden Deindustrialisierung von Deutschland, genau. Ja,
die ist nicht mehr schleichend. Die
Probleme sind jetzt riesig. Und ich stimme auch völlig zu, Frank, wenn du sagst, es geht um, wir bräuchten eine Regierung und wir sollten es erwarten, dass die deutsche Interessen fördert. Die Frage ist nur, was sind deutsche Interessen? Und das ist ja, wie ich es versucht habe aufzuzeigen. Ganz groß gibt es jetzt hier zwei Möglichkeiten. Und ich weiß nicht, ich wäre da vorsichtig zu sagen, okay, wenn wir jetzt hier den Deal machen mit Russland, wären das deutsche Interessen? Weil wenn wir in diese historische Situation kommen, dass wir mit unseren Nachbarländern, die direkt neben uns sind, wenn wir mit denen allen Stress haben, das hatten wir schon öfter in Deutschland. Das ist ein riesengroßes historisches Problem, was es schon lange gab, was es schon in den beiden Weltkriegen gab, was es letztens, wenn du weiter in der Geschichte zurückgehst, bis in die Zeit der, warum guckst du denn so streng so? 30er Krieg, da war das auch schon so. Es ist unsere geopolitische Situation von Deutschland, Mitteleuropa. Du hast diese vielen Nachbarländer, du hast grob zwei Kulturen, so Ost-West. Und es ist eine sauschwierige Situation, dort eine Entscheidung zu treffen.
Aber es geht doch auch bei unseren Nachbarländern nicht mehr ausschließlich um nationale Interessen. Es gibt doch diese supranationale, was auch immer, ja, die ja auch unser Problem ist, ja, die uns daran hindert, einfach mal hier Souveränität zu zeigen, eben deutsche Interessen wahrzunehmen, weil es da eben diese Lobby gibt. Und die gibt es doch auch in Polen, in Frankreich, die gibt es auch in allen Ländern. Ja. Also mir geht es um diese Lobby, dass dann jeder nochmal nationale Interessen hat, ist doch wunderbar. Ich glaube nicht, dass Italien, Frankreich und selbst Polen oder England ein Problem damit hätten, sich gemeinsam an den Tisch zu setzen, um ihre eigenen nationalen Interessen auch zu verhandeln und auszusprechen. Ja. Wenn du diese supranationale Lobby da rausnimmst, ja, die auf jeden einzelnen Player Macht hat, bin ich mir sicher, wird man sich schnell einigen können, weil keiner nur nehmen will und nicht bereit ist, das was zu geben. Ja, das trifft vielleicht auf Zelensky zu, aber nicht auf die europäischen Partner. Ich bin mir sicher, Einigung ist da. Nur jeder schwebt halt unter dieser Glocke, ja, der EU, der NATO und so weiter, wenn man diese Lobby auch aus den anderen Ländern entfernen würde. Ja, und in Deutschland musste die ja erstmal weg, bevor wir hier überhaupt einen souveränen Gedanken äußern können. Ja, wäre das ja auch in den anderen Ländern so. Ich glaube, es geht überhaupt nicht, dass Deutschland da einen Alleingang machen kann. Da hast du völlig recht. Das geht rein technisch gar nicht. Also entweder als EU-Konstrukt oder gar nicht. Ein Alleingang geht da nicht. Aber innerhalb dieser EU hat nun mal Deutschland ein starkes Wort, ein hohes Gewicht. Ja, wir sind ja auch das größte Geberland. Ja. Und wenn alle anderen EU-Staaten Interesse daran haben, dass das so bleibt, dann würde ich ernsthaft Interesse dran haben, auch als Schweden, auch als Polen, auch als Italien und Frankreich, dass Deutschland hier nicht komplett abschmiert. Weil dann wird, wenn Deutschland zum Nehmerland wird, dann war es das mit der EU. Dann gibt es keine EU mehr. Das ist das, worum es hier geht. Und darüber sollte sich die EU auch mal bewusst werden. Für die geht es um die politische Existenz. Wenn Deutschland krachen geht, war es das. Und wahrscheinlich war es das dann auch mit dem Euro.
Wollte ich gerade als eigenen Punkt bringen. Danke, dass du es schon erwähnt hast. Wenn Deutschland abschmiert, ist Ende Gelände.
Richtig, nicht nur für Deutschland.
Nicht nur für Deutschland. Deutschland ist, wir wissen es, ne? Also die EU besteht, weil Deutschland so viel da reinbuttert. Ja, dann kommen wieder Leute und sagen, Deutschland profitiert viel mehr von der EU, bla bla bla. Also ich glaube, mit Wirtschaftsexperten, wenn man sich da an einen Tisch sitzt, kommt man schnell zu dem Ergebnis, dass ohne...
Also eine Einnahmen-Ausgaben-Überschussrechnung kann jeder, der einen Taschenrechner hat zumindest. Mhm. Ja. Wenn du mehr raushaust, als du reinkriegst... Ist das nicht kein Vorteil, ja? Aber dass es dir als Vorteil verkauft wird, das ist schon krass.
Naja, ich meine,
wir haben auch was von der EU.
Also ich meine, es ist schon auf beiden Seiten. Wenn du jetzt ins Ausland fährst, du siehst ja auch überall deutsche Wirtschaft am Start. Weißt du, fährst nach Kroatien und dann gehst du beim Lidl einkaufen. Warum ist das so? Ja? Also, und klar, es ist jetzt nicht das Steuergeld, aber wenn Lidl wieder viel hat, theoretisch, wenn die Steuern zahlen. Also letztens ist es ja grundsätzlich, ja. Das ist ja eigentlich die Idee von Handel und genau das ist auch die Idee von dem Handel, den man mit Russland gestartet hat, dieses ganze Gasprojekt. Im Grunde ist es ja dann, da profitieren ja beide Seiten davon. Man darf das nicht immer so sehen in Gewinner, Verlierer. Klar, also Deutschland als Staat zahlt netto mehr ein, als es rausholt, aber insgesamt, wenn Länder zusammenarbeiten, und ich kritisiere diese EU-Strukturen total, aber die Idee, dass Länder zusammenarbeiten und kooperieren, da haben alle was davon. Das ist eine Win-Win-Situation.
Ja. Das genau. Ist ja die Sache. Befürworter von europäischer Zusammenarbeit.
Ja, genau.
Lieber Europa, genau. Aber diese EU.
Ja, da sind wir gut. Ganz genau. So ist es, Frank. Und, weil grundsätzliches Handel heißt nicht, dass einer hat den anderen über den Tisch gezogen. Einer ist immer der Verlierer. Nee, ein richtiger Handel. Und das ist tatsächlich Geschäft, Austausch. Handel ist halt ein Kulturgut. Das haben Menschen seit Jahrtausenden von Jahren gemacht, was auch Kulturen verbindet und Völker verbindet. Ein wirklicher Handel ist immer eine Win-Win-Situation, dass man nach sich die Hände schüttelt und sagt, hey, boah, wir haben beide einen guten Deal gemacht. Das ist also die Idee davon. Ne? Es muss ja nicht so sein, boah, wir sind die Verlierer davon, die sind die Gewinner. Und ich bin auch voll bei euch. Genauso ist es. Halt. Alle europäischen Länder sollten auch ein großes Interesse daran haben, dass jetzt Deutschland da nicht sich deindustrialisiert, weil dann ist das ganze EU-Projekt gescheitert. Und ich glaube auch nicht, dass es da jetzt viele Häme im Ausland gibt, so dass sich die Franzosen jetzt freuen, dass es den Deutschen schlecht geht. Ganz zu schweigen davon, dass es in den Nachbarländern die Probleme ja ähnlich sind. Ne?
Teilweise größer sogar noch. Schau mal nach England. Ja. Da schmiert gerade alles extrem ab. Die haben noch viel krassere Inflationszahlen und die stehen jetzt schon mit dem hier Oberwasserlinie hier. Ne? Also es wird ein spannender Herbst werden, inklusive Winter.
Das mit Sicherheit.
Spannend ist jetzt ein euphemistischer Begriff, ja. Da kann sich jeder reininterpretieren, was er will. Ich habe ein Problem mit diesem Doomsday-Szenario, dass jetzt hier schon die Pilzwolken aufsteigen, wie es manch Analyst schon macht und hier permanent nur noch im Krisenalarmmodus ist. Das bringt nichts. Ich will mir das auch nicht antun. Aber es ist schon kritisch alles, ja, weil, Frank, die Worte nochmal zu nehmen, keiner hat ein Interesse an einer gewissen Art von jetzt Austausch und per Dekret wurde von Seiten der Ukraine jetzt sogar verboten, mit Russland zu verhandeln. Also da hat man nicht nur gesagt, wir wollen nicht mit euch reden, sondern mit der Axt draufgeschlagen auf diese kleinen Pfade der Kommunikation und gesagt, aus, Schluss, vorbei, wir reden gar nicht mehr mit euch. Erst
das
wenn
geht
ihr
gar nicht, da müssten die europäischen Partner, ja, der Ukraine auch mal auf die Finger klopfen und sagen, du hör mal, wenn du hier permanent Öl ins Feuer gießt, wir müssen hier eine Lösung finden, ja, lösungsorientiert arbeiten. Ich verstehe schon die Ukraine, dass die nicht nachgeben will. Aus deren Sicht ist schon nachvollziehbar. Aber es bringt ja nichts. Wir müssen da jetzt mal realpolitischen Status quo abklopfen. Also, oder wir bleiben alle bei unserem Narrativ, bei unserem Wille. Keiner will nachgeben. Super. Ja, dann gibt es uns übermorgen nicht mehr, so sinngemäß.
Ja, aber manche Konflikte, die gibt es über Generationen. Ey. Guck dir die Geschichte an in Palästina. Seit wir auf der Welt sind, ist es so. Da denkst du dir auch immer, ey, redet miteinander und so weiter. Aber ey, und manchmal wird es auch versucht, dann gibt es wieder Verhandlungen.
Aber das ist kein Brudervolk, weißt du? Das
ja, das stimmt. Da, in der Tat, ja, ganz genau. Ja, das stimmt schon. Es müsste so zwischen Russen und Ukraine, müsste so nicht sein, ja, in der Tat. Aber es gibt halt auch manchmal Konflikte, die kannst du einfach nicht verhandeln. Die sind nicht verhandelbar. Und aktuell ist es auch in der Frage äußerst schwierig, weil Ukraine, Russland, die sind so weit auseinander. Im Moment ist es schwierig. Wenn, dann müsste man überhaupt so gucken, wie man es eben auch dann in diesem ganzen Nahostkonflikt immer macht. Da gibt es ja keine Friedenslösung, wo man sagt, okay, jetzt ist der Konflikt geheilt. Du kannst höchstens schauen, dass man ihn eindämmt, dass nicht ständig nur Kriegszustand ist, dass du irgendeine Art Waffenstillstand mal bekommst. Und das wäre mal der erste Schritt. Eine Gesamtlösung, die für alle tragbar ist, sehe ich im Moment überhaupt nicht. Aber für Waffenstillstandsverhandlungen, da müsste man auch schon viel machen. So. Und da sehe ich es auch so, da gibt es viel zu wenig, und das ist schon, seit der ganze Krieg ist, da gibt es viel zu wenig Kraft dafür. Weder von Russland, noch von westlichen Ländern, von der Ukraine auch nicht, oder gar von irgendwelchen anderen Kräften. Ja, jetzt hat der Elon Musk immerhin mal was gesagt, immerhin, vielleicht bringt das ein bisschen Bewegung rein, aber wie oft haben wir ja schon gesagt, wo sind die Kirchen, weißt du, warum passieren da nicht wirklich mal mehr Initiativen? Wir hatten letztens die ganze Aufregung mit den Royals und so, ich meine, hey, so eine Familie, warum King Charles, neue Ära, ich meine, hey, warum macht er nicht das schon in seiner Antrittsrede, sagt er, hey, boah, das startet jetzt eine große Friedensmission oder sowas, ob die einen Erfolg hat, okay, das ist nochmal, steht auf einem anderen Blatt, aber es passiert ja gar nichts in der Richtung, ja. Und wir reden erstmal nur von über mal Waffenstillstandsverhandlungen, ne? Ja, schon fast wie am Ende so. Snafu, Situation normal, all fucked up. Aber hey, wir sind doch alive and kicking im goldenen Oktober, das ist das Schöne.
Ah ja, von wegen goldener Oktober, da sehe ich jetzt noch nichts hier. Leider. Okay, die letzten Tage habe ich verpennt. Da war irgendwie. War Sonne? War tatsächlich Sonne?
Ja, gestern war ein wunderschöner Tag.
Ah, also shit, shit, ich habe nur. Egal.
Das ist wie draußen, Holz und Zeug.
Ich klammer mich jetzt
perfekte an meine. Pilz und Kastanien werden.
Ja, Pilze. Sehr gut. Oh Mann, hey, ein Kollege von mir, ein Freund von uns, hat Pilze vorbeigebracht. Der hat so viel gefunden. Der hat allein uns so einen riesen Korb gebracht, voll Waldpilze. Weil der hatte so viele, weiß gar nicht wohin damit. Herrlich.
Ich krall mich jetzt an meiner Teekanne fest und versuche das Ganze hier irgendwie passabel rüberzubringen.
Robert, du bist der Held der Sendung, das sollte man echt nochmal sagen. Ich meine, wir haben gestartet und dann war es ja auch so. Ganz ehrlich, Leute, ganz ehrlich, die Sendung wäre beinahe ausgefallen. Wir haben schon nicht so gedreht wie sonst und auch heute erstmal reingegangen sind, ja, weißt du nicht, vielleicht klappt es auch nicht, aber probieren wir es halt mal. Vielleicht eine Notsendung. Jetzt haben wir trotzdem aber eine lange Sendung gemacht, viel, viel Inhalt auch gehabt und boah, wirklich der größte Respekt geht an dich, Robert.
Wird schon wieder, kein falsches Mitleid hier.
Der Pilot, wenn ich starten kann, hey, wenn Franco und ich mal sagen, ich kann nicht, dann könnt ihr immer noch, gut, komm, einen Ersatz machen, aber wenn du das nicht machst, wir wissen nicht, wer es hosten soll, wer schneiden soll und so weiter. Also hey, Respekt, dass wir durchgehalten hast.
Hier kann man ja einigermaßen safe fliegen, Autopilot-Modus, dann geht's schon. Wir sehen uns wieder am Sonntag, würde ich sagen. Live in alter Stärke, da wird es dann auch wieder besser sein. Ich wisst ja, ich dope mich ja hier, da bin ja gut. Nachher schalte ich die Infrarotlampe wieder an. In diesem Sinn.
Das war keine Werbesendung am Anfang. Ja? Noch dazu erwähnen.
Nein, das war wirklich nur, was ich halt so gemacht habe in den letzten Tagen. Vor allem Oreganoöl scheint wohl wirklich das Allheilmittel, eins der besten natürlichen Antibiotika, obwohl man das natürlich nicht mit Antibiotika vergleichen darf. Disclaimer, bla bla bla. Aber ich schmeiß mir nachher auch nochmal eine Ibu für 100 rein. So, jetzt sind alle glücklich.
Sogar die Pharmaindustrie. Ja. Ja. Haben heute alle glücklich gemacht.
Jungs, wir sind raus. Gell? Bis zum nächsten Mal. Servus nach draußen. Ja, ciao, servus.